Bewegtbild-Banausen. Filme, Kino und Serien, bis ihr kotzt.
Bewegtbild-Banausen-Gefolgschaft. Was geht ab?
Was geht ab?
Was geht ab? Was geht down? Wie ein Herr aus diesem, dem wir heute zu Gast haben, auch ab und zu sagt. Denn liebe Bajuwaren, wir haben hier zwei Gäste aus München im Haus heute. Ein riesen Applaus.
Servus.
Für Peter und Manu von den Filmfressen.
Herzlich willkommen.
Na, hallo zusammen. Oder wie ein ehemaliger Arbeitskollege von mir in Mails zu schreiben pflegte, hello together.
Nein.
Ist kein Witz.
Der hat wohl ein paar Otto Walkes-Kassetten vorher geguckt auf VHS oder was da los.
Ich weiß bis heute nicht, ob er das einfach aus Unwissenheit gemacht hat oder aus Spaß, aber wir fanden es immer sehr lustig. Wir begrüßen natürlich die Bewegtbild-Banausen-Bande, die Banausen-Bande. Mhm. Ja. Beste Grüße nach Berlin natürlich auch. Wir freuen uns wieder hier zu sein, ne, Peterchen?
Auf jeden Fall. Wir sind immer sehr gerne bei den Alliterationskönigen.
Ja, sehr gerne. Ab und zu sind wir auch die Bewegtbild-Banausen-Banditen oder Bewegtbild-Banausen-Bankräuber, je nachdem, ob wir gerade illegale Machenschaften durchziehen hier in der Stadt.
Wisst ihr, wo diese Münze ist?
Natürlich wissen wir, wo die ist.
Kein Kommentar.
Rest davon.
Aber wir werden es nicht verraten.
Schöne Grüße an Papa Ari. Mal eine Sekunde, eine Sache, bevor wir loslegen. Ich halte gerade in die Kamera hier einen Umschlag.
Okay.
Den habe ich gerade, ich bin wirklich gerade erst nach Hause gekommen. Schöne Grüße an die GDL. Und da war ein Umschlag in unserem Briefkasten. Mhm. So, der ist nicht frankiert oder so. Das heißt, den hat jemand persönlich eingeworfen. Das ist jetzt kein Scheiß. Ich denke mir das nicht aus. Ja, da steht drauf, am Dienstag unterstrichen, dann so ein Pfeil, du kannst ihn mitbringen. Okay, weiß man nicht, was ist das? Ne? Okay, erstmal geguckt, ist eine Bombe drin oder so? Naja, fühlte sich nicht so an. Ich öffne das und dann ist da so ein kleiner Zettel drauf.
Ja.
Der sieht auch so aus, als wäre der so sehr, sehr wild abgeschnitten worden wäre. Das heißt, da gibt es bestimmt mehrere von. Und da steht drauf, Orgie am Dienstag, darunter ein QR-Code und dann bei Hans.
Mhm. Also, ja, und wie war's?
Es ist ja erst am Dienstag, ich weiß es noch nicht.
Ach so, nächsten Dienstag.
Okay. Ja, genau. Also, wer Bock hat, nächsten Dienstag beim Hans, gibt es eine Orgie. Ich meine, natürlich scannen wir das nicht ein. Ich weiß ja nicht, wo man dann da landet. Ich glaube, das ist irgend so ein Gag, den hier so ein paar Jugendliche sich erlaubt haben. Aber es hat auf jeden Fall für Erheiterung bei uns gesorgt.
Mhm. Kannst du das nicht mal auf der Arbeit einscannen? Dann
bei Hans.
Stoppst du ja keine Viren.
Noch besser. So. Noch besser mit dem Arbeitshandy oder so einscannen. Ja, wir sehen uns auf jeden Fall am Dienstag bei Hans. Das wollte ich loswerden.
Und wen kannst du da jetzt mitbringen?
Plus eins.
Da steht, du kannst ihn mitbringen.
Aha. Oh, männlich.
Kann ja nur deine bessere Hälfte, ja, gut, Peter, Köln sein.
Ja, eben. Also es gibt jetzt viele Möglichkeiten.
Also ich sag mal so zu Hans, wenn du an mich gedacht hast. And with that statement, he never had sex again. Ich bin raus.
Sorry, Hans.
Ja, only in Cologne. Keine Ahnung, hat sich irgendjemanden Spaß erlaubt?
Vielleicht einen Spaß erlaubt.
Fand ich lustig.
Ich würde das nicht einscannen. Mal so drei Fragezeichen auf dem Grund kriegen. Und gucken, was da los ist. Ja?
Krimi ist ein Dreck dagegen.
So nehme ich. Ja, cool.
Ja.
Haben wir irgendwelche anonymen Briefe, die wir vorlesen können? Nee, wir haben sowas noch nie bekommen.
Gerade nicht.
Hast du schon mal Klingelstreiche erlebt hier von dem Wasserverkehr?
Passiert nee, hier, schon mal? Hier nicht, nee.
Ach, hier nicht, hier aber Wedding jeden Tag, oder? die ist nach Wilmersdorf gezogen, keine Klingelstreiche mehr.
Ja, ich finde ja schon stellenweise das, was Postboten machen, läuft ja auch schon manchmal unter Klingelstreich.
auf jeden Fall.
Oder so klingeln und ich sehe, was so im Wedding hatte ich ja diese Kamera, dass ich gesehen habe, wer vor der Haustür steht. Ja. So, ich stehe quasi neben der Klingel oder neben der Tür. Hör das Klingeln, guck auf die Kamera und sehe nur noch den Postboten wegrennen. Wo ich halt denke so, Digga, das war dein Warten auf die Türöffnung, so really?
Ey, die haben keine Zeit.
Ja, da gibt's doch diese Annonce von wegen so, ja, wenn du als kleines Kind auch gerne Klingelstreiche gemacht hast und weggerannt bist, wir haben einen Job für dich. DHL sucht Leute.
Na, das passt.
Das ist aber auch so ein Ding, das wundert mich, dass das immer noch gibt. Ne? Also das haben ja wahrscheinlich unsere älteren Generationen schon gemacht. Und dass es heute noch ein Ding ist, unfassbar.
Aber was es nicht mehr gibt aus meiner Jugend, ist random irgendwelche Telefonnummern anrufen und da lustige Scherze machen, ja. Und so tun, als wenn die ein Preisausschreiben gewonnen haben oder keine Ahnung, oder sich verstellen und da sowas. Also weil
oder einfach
das
nur Handy
macht, habe ich, glaube ich, nicht mehr erlebt.
Ja, es waren gute Zeiten. Früher war alles besser. Früher durfte man auch noch, heute darf man ja nichts mehr sagen.
Oh je. Jetzt geht das wieder los.
Man darf ja nicht mal mit dem Podcast, man darf nichts darf man mehr.
Hier bei uns schon, früher hier ist Safe besser. Space. Du darfst sagen, was du willst.
Ja, das ist doch schön.
Ja.
Nicht nur deswegen sind wir gerne bei euch am Start.
Vor allem, ich meine, ihr mit eurer Range, bei uns kommentiert ja keiner. Deswegen ist alleine schon Safe Space. Passiert nichts, weil kommen keine Kommentare hier.
Sehr. Ja, gut, ihr seid aber auch nicht so bei YouTube, ist nicht euer primäres Ding, ne?
Das stimmt.
Mhm. Ja.
Naja, das liegt daran.
Das stimmt. Ihr habt ja auch viel mit Bild und Videos und so.
Mhm.
Genau.
Bei. Wir haben auch das entsprechende Aussehen, ne? Von daher.
Ja, ja, eben.
Das geht leider aber.
Wir trauen uns ja nicht.
Nee, nee.
Ihr habt halt nicht diese Bärte.
Mhm. Aber schöne Stimmen haben wir dafür, deswegen machen wir wenigstens ein bisschen Audio.
Ich sage euch, das sind die zwei Bs, die euch fehlen. Das sind die Bärte und die Bäuche.
Ah, ja.
Bewegt euch bei 1000 Bartbäuche.
Ah.
Das ist die Lüge. Ja. Die hat schon mal hier zumindest zum Schnäuzer gebracht hier.
Ich hatte auch schon Bart, aber mit dem Bauch wird das einfach nie was.
So einen richtigen Bart? Kannst du dir so einen richtigen Bart wachsen lassen?
Ja.
Echt, ja? Bei mir geht das nicht. Hier wächst zum Beispiel gar nichts und so. Ich habe so einen Johnny Depp-Bart, der kann sich auch keinen Vollbart wachsen lassen.
Mm. So ein Lückending.
Ja, ja, so mit Lücken halt, hier so ein paar Haare und hier so Lücken. Also es ist auf jeden Fall, das wird nicht so ein Vollbart wie bei denen.
Mhm.
Da geht nichts. Obwohl, wir haben ja noch die Fake-Bärte von eurer Gratulation.
Stimmt. Es gab da mal so ein Video.
Die könnte ich mir, die könnte ich mir anlegen, ja.
Eine ganze Sendung mit dem Ding, Alter.
Wird die heiß, feinen Herren haben so auf sich warten lassen mit ihrer Einsendung. Ich dachte schon, ja, was ist denn da los und so, ne? Und dann kam halt so ein knaller Video. Das war schon, hat sich das Warten gelohnt. Das war richtig geil.
Ja, ja, wir haben die auch extra bestellt und so. Deswegen hat das ein bisschen.
Ja, hat gedauert.
Hat das ein
bisschen
gedauert.
Ihr habt das aus euren Arschhaaren, habt ihr die zusammen selbst geknüpft, oder? Ja.
Und gegenseitig dann, genau.
Mühsamer Feinarbeit.
Ich habe praktisch die Arschhaare von Lee im Gesicht getragen und umgekehrt, so, weil wir wollten super. So. Ist so wie Blutbrüderschaft.
Commitment.
Sehr gut. Von irgendwelchen, weiß nicht, bengalischen Kindern unter das Wasser handgeknüpft, Mund geblasen oder so.
Das genau. Weiß ich nicht, wo die Made in sind. Aber geht ihr auch so richtig zum Barbier, so zu so einem Arabischen und so und lässt euch da die Bärte machen? Oder macht ihr das als, wie heißen die denn? So Bartschneider. Barbiere. Barbiere?
Oh lala.
Wir machen das gegenseitig.
Barbier.
Das ist, wenn ihr bei uns ein Patreon-Abo abschließt, dann könnt ihr das sehen, einmal im Monat posten wir das, wie wir das gegenseitig machen. Aber dann müsst ihr auf jeden Fall ein Patreon-Abo abschließen.
Das Paket, das I'm intrigued, ja.
Ja, nicht ihr, sondern die Banausenbande.
Achso, ich dachte, ich muss upgraden oder so. Das muss ein höheres Paket sein, weil das habe ich nicht
mitbekommen. Premium-Level, klar.
Bartbonus.
Ja, aber ihr wurdet doch bestimmt schon mal nach irgendwelchen Bartpflegetipps gefragt, oder nicht?
Nein. Von mir nicht. Ne? Okay.
Ich wurde schon mal angesprochen auf der Straße, also das war in Hamburg oder so, und dann haben die gefragt, wo ich zum Friseur gehe. Mhm. Also da hatte ich aber auch noch so, da habe ich mir die Haare so wachsen lassen, hatte ich halt so einen schnieken Schnitt, sag ich mal. Mhm. Da war der Bart noch was länger und das war alles so ein bisschen gestylt und dann habe ich gesagt, ah Brudi, ist in Köln, ne? Musst du nach Köln fahren.
Ich kann mich aber auch noch an einen Abend erinnern, da waren wir in Köln unterwegs, zu zweit meine ich sogar. Und dann haben wir vor diesem Kiosk da, Zürbicher Platz, ja, wo wir dann auch mit dem Typen abgegangen haben. Da haben
Sidos so Kameramann oder so war das.
Ja,
ne?
Genau. Und der hat die ganze Zeit in deinen Bart reingefasst und hat davon geschwärmt.
Und okay. Der hatte selber aber einen Bart auch. Ne?
Ja, genau. Und auch gar keinen unprächtigen.
Ja.
Ich weiß aber noch, dass er dann, du hast dann irgendwann, meine ich, dann auf mich gelenkt, ne, von wegen, ne, hier, er hat
der auch, hat auch einen schönen Bart.
Also, ja, ja. Normal. Und
dann hat er dir einen Schritt gefasst.
Nein. Obwohl, da habe ich mehr Bart. Aber der hat meinen Bart beleidigt. Da war ich etwas beleidigt.
Er hat den beleidigt? Aber damals war der noch nicht so schön weiß wie jetzt. Weil jetzt kannst du richtig Santa Claus machen. Das ist richtig geil. Aber der Typ, das war eh geil. Das war so ein Abend. Wir reden auch gleich über Filme, keine Angst.
Dauert auch ein bisschen.
Das war so ein geiler Abend. Du kamst zu mir nach Köln und wir hingen erstmal ab zu Hause und haben einfach nur so rumgehangen, keine Ahnung, ein paar Bier getrunken, Fernsehen geguckt oder so ein Shit. Und um 0 Uhr sind wir erst los. Und dann waren wir so bis 2-3 Uhr im Irish Pub und danach einfach noch so rumgezogen und dann kam dieser Typ irgendwann so um 4-5 Uhr morgens vorbei und wollte mit uns unbedingt in den Venuskeller.
Stimmt.
Das hört sich ja an.
Okay.
Wer sich in Köln auskennt, weiß, was der Venuskeller ist.
Ist das die Blue Oyster Bar? in Köln.
So ähnlich, aber so für alle möglichen. Ja. Und das ist so, also die macht, glaube ich, auch erst so um 2-3 Uhr auf. Vorher kannst du da nicht hingehen und das ist halt Reste ficken. Das ist das Ding.
Okay.
Aber da gehst du hin, also ich gehe da nicht hin, ne? Aber da gehen Leute hin, wenn die halt komplett verschallert sind und noch irgendwie was abgreifen wollen, dann gehst du da hin.
Weißt du aus Erzählung?
Ja. Und der hat mir ein Freund erzählt.
Und der Typ, der da hingeht, hat dir in den Bart gefasst.
Ja, bevor er da hingegangen ist.
Zum Glück. Bist du dir sicher?
Nee, ehrlich gesagt nicht.
Hat er dabei das gesagt hier?
You're a sweet, sweet whore.
Kann das sein?
Ja, der war das. Ja, ja, ich habe sofort die Stimme erkannt.
Das erklärt einiges.
Ich habe das jetzt ein bisschen vor Augen. So. Ja, ich kann mir das jetzt gut vorstellen.
Ah, geil.
Sehr geil. Ja, Manu hat es eingeleitet. Wir sind eigentlich ein Film- und Serien-Podcast.
Eigentlich.
Normalerweise. Ja,
stimmt.
Das ist aber auch lustig. Können wir darauf scheißen, heute auf Film und Serien. Machen einfach weiter und erzählen Lebensgeschichten. Mhm. Nee, das können wir.
Hast du irgendeine wilde Friseurerfahrung?
Eine wilde Friseurerfahrung?
Vorhin hast du ja vom Barbier erzählt. Barbier.
Hat ja noch nicht mal eine Frisur. Wie soll denn eine Friseurerfahrung?
Also die wildeste war auf jeden Fall der Preis, den ich letztes Mal in Wien bezahlt habe. Da habe ich ja schon berichtet, dass ich da aus allen Wolken gefallen bin für eine Rasur. Der ist mit dem Rasierer einfach über meinen Kopf gegangen und hat 38 Euro verlangt. Also...
What?
Was?
Ja, das
hat er dich für eine Frau gehalten, oder was?
Du hast ja momentan wie ich, ne? Du hast einfach rappelkurz, oder nicht?
Nee, ist jetzt wieder ein bisschen länger, aber...
Ach, okay, ich dachte, du hättest immer so...
Nee, ich hab die Seiten kurz und oben länger. Das variiert bei mir ein bisschen.
Ah, okay.
Sieht man im Bash gut. Da habe ich ja teilweise längere Haare und dann habe ich sie mir abgeschnitten und so. Da sieht man die Entwicklung. Aber Haarwuchs ist noch da.
Ich glaube, ich viel mit Mütze.
Auch, ja. Vielleicht so leicht Friere auf dem Kopf.
Du trägst schon oft Kopfbedeckung.
Das stimmt, ja.
Ja, ja.
Aber Haare sind noch da, sind noch am Start. Ja, wo sind wir jetzt da gelandet?
Na, es ging ums Vorgeplänkel.
Ach so, ja,
genau. Noch ausführen oder ob wir jetzt mit Filmen anfangen.
Wir wollten gerade auf die Filme überleiten, genau. Und Lee legt jetzt mal los mit seinem Projekt, was er mitgebracht hat. Und wir lauschen gespannt, weil wir müssen heute wieder Punkte raten. Ihr habt wieder beide die Möglichkeit, in den... Lust auf zu kommen, wenn ihr uns schlägt oder wenn ihr gleich zieht mit dem, der heute am besten abschneidet.
Mhm.
Und deswegen, kein Problem. Lauschen wir aufmerksam.
Kein Problem.
Kein Problem.
Manu ist zuversichtlich. Sehr schön.
Hat bisher immer ganz gut geklappt.
Ja, mittlerweile kennt ihr uns ja auch ganz gut.
Ach ja, aber da kann alles passieren. Also, das ist ja das Schöne.
Das ist so wie im Venuskeller.
Alles ist möglich.
Ja.
Da ist, glaube ich, auch schon alles passiert.
Also das
alles,
gerne.
Was man sich vorstellen kann.
Oh je, Alter.
Boah, das sind auch so Schuppen, ey. Die willst du halt nicht bei Tageslicht sehen. Ne? Das ist so.
Ja, nein, die schlimmste Absturzkneipe hier, dass die ausgerechnet auch Geisterbahn heißt hier in Berlin. Ey. Das ist ein sehr passender Titel, Alter. Der Laden der 24
Stunden.
Ja, das ist
aber schon genial, ne? Ja. Das ist schon genial.
Das passt schon gut. Und da gehen die Leute um 4 Uhr hin, wenn alles zumacht, so weißt du. Also.
Na ja, gut, da gibt es ein paar Läden, oder?
Da gibt es ein paar, in Berlin gibt es ein paar, ja.
Hm.
Alright.
So, ich bringe einen recht. Ja, genau das. Ich bringe einen recht aktuellen Film. Und Gess und ich haben den Trailer ein paar Mal im Kino gesehen. Und ich glaube, wir hatten Bock. Also, ich hatte ganz offensichtlich Bock, weil ich habe ihn mir angeguckt. Er ist von Ethan Coen und heißt Drive Away Dolls.
Ja, hat er wieder schon ohne mich wieder
den
so
einen Film gesehen, Alter.
Frech.
Können wir mitsprechen.
Wir tun uns ja immer noch schwer, überhaupt einen Termin für Dune zu finden, Alter.
Ja, aber hier hätten wir wahrscheinlich ein Kinoticket noch irgendwo lösen können. Bei Dune ist ja komplett alles ausgebucht.
Ja, da das ist tatsächlich bei dem Film kein Problem.
Diese Probleme.
Ja.
Na gut, bin gespannt.
Mhm.
Ihr habt auch gesehen, ja?
Ja.
Cool.
Ah, okay,
passend. Auch schon besprochen.
Ach, okay, sehr cool.
Also die Folge ist noch nicht online, aber
okay.
Also kommt die in 4 Jahren wie unsere Folge, die wir aufgenommen haben, ja?
Die Folge ist online.
Welche?
Welche jetzt?
Guess meinte die Folge, die wir letztens aufgenommen haben.
Wenn die Leute das hören, ist die Folge online.
Ach wirklich?
Achso, nein, die Drive Away Dolls Folge ist online, das meinte ich.
Die meinten wir nicht.
Die mit euch, die kommt bald. Wahrscheinlich kommt sie vielleicht.
Okay. Ja. Heiratet der Peter.
Das ist ein geiler Rückschluss, ey.
Normalerweise, wenn eine Backup-Folge da rausgehauen wird, da muss eine Hochzeit involviert sein.
Muss eine Hochzeit involviert sein.
Innerhalb von 3-4 Wochen. Ne?
Ja, läuft. Der Romantik-Guess.
Ich habe geschlussfolgert.
Mhm.
Aber bitte, fahren Sie fort.
Ja. So, spannend bei dem Film weil jetzt sag mal, du hattest schon auch Bock, ne, eben ganz offensichtlich, weil ja, du jetzt enttäuscht bist, dass ich ihn ohne dich gesehen habe.
Wie so oft?
Aber ich meine auch noch, dass wir es nach dem Trailer mal kurz davon hatten, dass sich das so ein bisschen anfühlte, als würden die so ein bisschen an ihre frühen Werke wieder rangehen.
Ja, wobei das ja nur einer von denen war, oder?
Das ist jetzt nämlich der Clou. Das ist der erste Film, bei dem Ethan Coen ohne Beteiligung von seinem Bruder Regie führt. Und der ist auch ansonsten nicht in die Produktion involviert.
Und zwar also, wirklich, genau. Teilweise war es ja so inoffiziell, dass einer so im Vordergrund stand, ja, damit die für irgendwie
dann aber geschrieben so, trotzdem beide oder produziert beide und so. Und hier ist halt wirklich, der Joel ist gar nicht beteiligt.
Ah ja.
Das liegt doch auch daran, dass man mittlerweile, glaube ich, nur einen Regieposten benennen darf.
Oder? Nee, das war früher mal so. Das wurde, das wurde geändert. Haben sie das schon lange, ja. Ja, Ethan Coen hat das geschrieben zusammen mit Trisha Cook. Und das finde ich faszinierend, weil als Autorin hat die gerade mal 3 Credits und einer kommt noch, ein anderer ist ein Kurzfilm und dann eben das hier. Die ist primär als Cutterin zugange. Editor. Die war bei Oh Brother Where Art Thou oder Barton Fink und selbst bei Fargo war die schon irgendwie Assistenz im Schnitt und später hat die eben die Coen-Filme geschnitten. Und jetzt hier mit Ethan Coen dieses Drehbuch geschrieben. Ob das so eine gute Idee war, das erfahren wir jetzt.
Spannungskurve.
Ja, ja, Wahnsinn. Naja, weil das ist ja jetzt wieder einer dieser Filme, die sollten ja ursprünglich schon viel früher kommen. Denn Herbst war da angekündigt, September 23 und dann kam der Streik. Also haben sie das Ding auf Eis gelegt, bis die Nummer durch war und jetzt kam der raus. Rated R geht knappe 84 Minuten. Ist damit erfrischend kurz.
Ui.
Aber gar nicht mal so kurzweilig, wie ich den gerne gehabt hätte. Aber trotzdem halt, also relativ, auch da wieder so ein bisschen wie frühe Coen-Filme, Budget schätzungsweise 20 bis 30 Millionen, also ein relativ kleiner Film. Mhm. Aber auch hier wieder dann doch mitunter ein recht prominenter Cast. In den Hauptrollen. Es geht hier um Jamie und ihre beste Freundin Marion. Die beiden werden gespielt von Margaret Qualley und Geraldine Viswanathan. Jamie hat sich gerade von ihrer Freundin getrennt, die für mich so ein bisschen das Highlight in dem Film ist. Das ist nämlich Beanie Feldsteins Figur, Suki. Und die schockt. Die ist Polizistin. Die
geilste Figur in dem Film, die ist so witzig.
Die ist hart, ja. Die ist wirklich ziemlich cool, finde ich auch. Die ist Polizistin und jetzt hat sich Jamie von ihr getrennt, weil wohl auch rausgekommen ist, dass sie wieder mal fremdgegangen ist und jetzt gibt es so ein bisschen eine dramatische Trennung, wo sie dann mit Marion noch ihren Stuff abholt bei Suki und weil sie dann jetzt auch erstmal bei Marion pennt. Und da kriegt man schon so ein bisschen eine Einstimmung, finde ich, in das Level, was so den Humor angeht, weil die in einer Szene relativ viel Zeit darauf verwenden, dass die einen Dildo, den sie an die Wand montiert hatte, der für die Benutzung von beiden vorgesehen war. Jamie hatte ihr den aber geschenkt und Suki unter Tränen montiert sie jetzt diesen Dildo wieder ab. Und auf sowas wird dann doch mitunter recht viel Zeit verwendet in dem Film. Deswegen, also ich habe mich hier auch öfter in einem Ferrelli-Film gefühlt als in einem Coen-Film. Was so das angeht, das ist auf jeden Fall auch was, was bei mir nicht so wirklich gepunktet hat. Und ich bin normalerweise für so auch die unterste Humorschiene echt empfänglich.
Du bist ja eigentlich auch Ferrelli-Fan, oder?
Ja, schon. Also klar, das ist nicht alles geil, aber mitunter treffen die da schon meinen Humor. Und ja, jetzt ist es aber so, die Handlung, die ist schon einigermaßen Coen-like, würde ich sagen. Aber das Ganze steht und fällt ja immer mit den Charakteren. Und Margaret Qualley, die Jamie spielt, das wird erzählt, dass sie aus Texas kommt. Jetzt hat sich Margaret Qualley überlegt, ich hau hier richtig auf die Kacke mit meinem Dialekt und pack da einen aus, ey. Das Ganze ist dann kombiniert mit einer Körperlichkeit, die sie sich wohl vorgenommen hat für eine lesbisch lebende Frau, die dann doch so in Richtung Diesel Dyke geht. Also sowieso sind hier ganz viele Figuren an so ein paar Klischees angelehnt.
Das ist aber eine Diesel Dyke, das habe ich noch nie gehört. Also Dyke sagt mir natürlich was, aber...
Okay.
Butch, oder?
Ja, ach so. Sagt dir Butch was?
Nur ja, nicht klar, logisch, Butch, ja, wie bei Orange is the New Black, hier die kurzgeschorene, das ist ja so eine typische... Ach, in die Richtung geht das, okay.
Naja,
Tomboy-mäßig.
Also,
ja. Aber würde ich jetzt von der Optik jetzt nicht an Margot Qualley
denken. Nee, eben, also Margot Qualley sieht trotzdem so aus, wie sie aussieht, aber sie spricht dann tiefer, als sie spricht und dann bewegt sie sich so burschikos durch die Gegend und hat halt irgendwie auch so eine Körperlichkeit, wenn sie sich hinsetzt, immer erstmal halt mit weit gespreizten Beinen halt so, macht so einen auf Typ. Weißt du? Und das ist ja fein, dass sie die Figur so anlegt. Das Problem ist, ich glaube ihr das kein bisschen. Die spielt das halt nicht gut. Ja.
Sie spielt da sehr drüber, ne?
Ja, es ist wahnsinnig drüber und ich meine, das kann in Comedies funktionieren. Das machen
viele Figuren hier, ne? Also,
ja, und das kann ja auch in Comedies funktionieren.
Bei ihr ist es schon ein bisschen nervig.
Ich finde das ja nicht unüblich, aber du musst es halt ansatzweise glauben oder es muss halt so gespielt sein, dass es irgendwie anders entertaint, wenn du es schon nicht glaubst. Und das, da hatte ich bei ihr halt wirklich in so vielen Szenen meine Schwierigkeiten damit, weil das kaufst du ihr aber einfach nicht ab. Also sie macht es halt einfach nicht gut. Und Marion hingegen, die ist eben ziemlich reserviert unterwegs, eher zurückhaltend. Und das ist dann halt auch so diese Dynamik, die wohl witzig sein soll. Das heißt halt hier dieses vermeintlich ungleiche Paar. Und dann natürlich macht die da so ein bisschen eine Entwicklung durch. Weil Marion ist jetzt an dem Punkt, dass die sagt, hey, ich fange schon irgendwie in meinem Job an, Leute blöd anzulabern, wenn sie mich anquatschen. Und so, ich merke, ich bin einfach gestresst, ich brauche einen Tapetenwechsel, so, ich muss hier mal raus. Und nachdem jetzt eben Jamie gerade diese Trennung hat, sagt die, ja, alles klar, ich komme mit, weil Marion will nach Tallahassee. Die sagt, meine Tante lebt da. Und ich habe Bock auf diesen Tapetenwechsel, ich möchte da hinfahren. Jetzt ist der Plan, da hinzukommen, die Nutzung eines Unternehmens namens Driveaway, Curly's Driveaway. Das ist eigentlich so, wie wenn du einen Mietwagen zurückbringst, ne? Also du kannst dann gucken, gibt es ein Auto, was in eine Region gebracht werden muss, wo ich hin muss? Und dann fährst du das eben one way dahin. Und jetzt kommen die in diesen Laden zu diesem Curly, die beiden, und sagen, wir müssen nach Tallahassee. Er hat unmittelbar davor einen Anruf bekommen, der recht mysteriös klang, aber für ihn wohl irgendwie Tagesgeschäft, ruft ein Typ an und sagt, die und die Karre nach Tallahassee muss morgen da sein. Dann legt er auf und dann kommen die Mädels rein und sagen, ja, wir müssen nach Tallahassee. Und Curly denkt sich, ja, okay, das sind die. Ne? Von dem Anruf von eben, die wurden geschickt, die holen die Karre ab. Also gibt er denen das Auto, sagt, morgen muss das Ding in Tallahassee sein. So, kurz darauf kommen die richtigen Typen, die eigentlich den Wagen holen wollten und erfahren, dass der Wagen nicht mehr da ist. Prügeln sie erstmal den Curly zusammen, weil es natürlich jetzt darum geht, rauszufinden, wo sind diese Mädels mit dem Auto hin. Weil in diesem Auto etwas gelagert ist, was die Mädels natürlich nicht finden dürfen. Das, was da drin ist, das erfährt man natürlich erst im Verlauf des Films, aber zu Beginn des Films sehen wir eine Sequenz mit Pedro Pascal, wie er etwas bei sich trägt in einem Koffer und dann von so einem Typen angefallen wird, der ihm das wegnimmt. Also kann man schon erahnen, dass es da um das geht. Aber was da drin ist und so weiter, das erfährt man dann eben erst im Verlauf des Films. Es bedient auf jeden Fall die Tonalität von den Witzen, die ich vorhin angesprochen habe.
Ja, aber es steht auch für was, ne?
Literally.
Ja.
Ja, und jetzt gibt's halt eben so ein bisschen improvisierten Roadtrip nach Tallahassee. Die werden dann verfolgt von so zwei Goons, wie sie auch in der Figur heißen. Die sind tatsächlich, die fand ich als Figuren recht witzig. Das ist auch schon, das kennt man auch aus Coen-Filmen, ne? Du hast dann halt diese zwei Henchmen, die losziehen,
ja,
um die zu finden, die jetzt da das haben, was sie nicht haben sollen.
Zieht sich ja inklusive durch die Fargo-Serie auch, ja, wo ja auch die Coens, ja, die begründet haben, da hast du ja auch öfter mal so eine,
ja,
Jason Schwartzman und Co.
Ja, und das sind ja oftmals ganz, ganz geile Charakter. Und hier, ja, hast du halt auch einen, der total Wert drauf legt, dass du selbst in diesem Job halt empathisch an die Leute rangehst und sagst, du musst halt auch einfach die Situation lesen, ob jetzt hier Gewalt angebracht ist oder nicht. Mhm. Kann man auch erstmal reden und fragen, weißt du? Und der andere ist halt einfach, zückt sofort die Waffe und macht halt immer einen auf Gewalt. Und gerade im Fall von Suki kommt er damit nicht so weit. Und das ist schon, das hat mich echt einigermaßen unterhalten. Also die beiden fand ich auch ziemlich cool. Ja, aber dann folgst du halt schwerpunktmäßig Jamie und Marion, wie sie dann eben auf ihrem Weg nach Tallahassee natürlich Abstecher machen zu irgendwelchen Veranstaltungen, wo sie gehört haben, dass da was geht. Und Jamie hat dann den großen Wunsch, Marion irgendwie zum Sex zu verhelfen, weil die halt sagt, hey, du bist einfach untervögelt, deswegen bist du so gestresst und gefrustet. Mhm. Also versuchen die da irgendwie was klar zu machen. Und deswegen kommt da schon auch nackte Haut zum Einsatz und es wird halt sehr viel, ja, es werden halt sehr viele lesbische Beziehungen auf verschiedenen Leveln erzählt. So. Und natürlich werden die dann irgendwann von den Leuten eingeholt und dann, ja, gibt's eine Auflösung des Ganzen. Und da sind dann schon auch noch, gerade in sehr kleinen Rollen, eben dann doch recht prominente Menschen. Pedro Pascal habe ich schon erwähnt in dieser Sequenz vom Anfang. Curly wird von Bill Camp gespielt. Und dann spielt Matt Damon noch eine entscheidende Rolle. Und das geht auch so weit, dass du dann in einer Szene, wo Matt Damon erklärt, was Phase ist, gibt es so ein kurzes Flashback und da siehst du in einer Sequenz Miley Cyrus.
Okay.
Die hier eine Figur namens Tiffany Plastercaster spielt und die ist tatsächlich angelehnt an eine reale Person.
Interessanter Name.
Ja. Ich kenne auch schmunzeln.
Ja, aber ey, Manu und Peter, das klingt so, als hättet ihr Spaß gehabt mit dem Film.
Durchaus.
Ja, wir haben auch gesagt, dass das kein Meisterwerk ist. Ne? Mhm.
Er ist halb so gut, ist ja nur einer von beiden dabei.
Der ist gut, finde ich. Also er macht nicht so viel falsch. Es ist nichts Neues, was er erzählt. Ne? Also alle Versatzstücke kennt man. Aber der geht halt eben unter 90 Minuten. Und hat noch ein, ja, so ein bisschen auf der inhaltlichen Ebene noch was zu bieten. Also so ein bisschen gegen toxische Männlichkeit, aber irgendwie auf eine ganz coole Art und Weise, fand ich.
Mhm.
Gut, ja. Aber nicht, aber kein Knaller. Okay. Das ist so meine Meinung.
Mhm. Peter, du siehst das ähnlich?
Ja, auf jeden Fall.
Okay.
Wie gesagt, das ist für mich nur halb so gut wie das meiste, was die beiden in Kombination geleistet haben.
Mhm.
Also es ist halt so eine Cone-Light-Variante von dem, was man so kennt.
Mhm.
Aber ich fand den Cast insgesamt sehr überzeugend. Auch die Damen. Und das war ein netter, kurzweiliger, lustiger, sympathischer Ritt. Also
sympathisch.
Ist nichts, was ich jetzt groß in den Himmel loben würde. Aber wir haben aktuell auch nicht wirklich irgendwas, ja doch, wir haben ein, zwei Sachen, die im Kino überzeugen kann, hier Zone of Interest, Dune, ne? Aber ansonsten wird's halt auch schon dünn. Deshalb ist das schon in gewisser Form eine Empfehlung.
Für den Snack zwischendurch, wenn ich das richtig raushöre.
Mhm. Ja, ist vielleicht auch wieder ein Film, der besser funktionieren würde oder den man anders wahrnehmen oder besser wahrnehmen würde, wenn da nicht Cohen drauf stände.
Okay, wegen der Erwartungshaltung.
Ja, weil ich dann doch irgendwie finde, dass da weit mehr gegangen wäre.
Aber mit der Geschichte echt, also sie spielt ja Ende 90er und das Setting...
Stimmt, spielt 99,
ja. Genau, 99, kurz vor Y2K und das ergibt in dem Film auch Sinn, weil zum Beispiel mit GPS und Smartphones wäre das hier alles gar nicht so ein Problem.
Ja, ja,
könnte man das sehr, sehr schnell klären, alles, ne? Und ich finde dafür, also das hat auch so diesen Vibe von 90er-Jahren-Filmen.
Mhm.
Und zwar jetzt nicht die ganz großen, also nicht die Tarantinos, das ist offensichtlich so ein bisschen an Guy Ritchie und Tarantino angelehnt, aber so diese zweite, dritte Reihe, die da auch so kam, so Filme wie Go und sowas.
Mhm.
Weiß nicht, ob den noch jemand kennt.
Ja, klar, ich mag den.
Kitty Holmes und so. Ja, cooler Film, so, ne? Aber es ist auch nicht so das Meisterwerk oder das Referenzwerk, ne? Weil halt so Sachen, die man kennt und ja, bin auch bei Peter. Also ich fand Drive Away Dykes oder Dolls, ne? Also am Ende wird das ja nochmal revealed, dass irgendwie Drive Away Dykes auch heißen könnte oder sollte. Ja, kurzweilig und sympathisch, finde ich da angebracht.
Ja. Okay.
Bei dir wär's da ein bisschen verhaltener, das Fazit, ja?
Ja.
Mhm.
Merkt man.
Doch, also vor allem, weil ich jetzt gerade auch, ich hatte neulich eine Geschichte, wo auch zwei lesbische Frauen im Fokus stehen, die beste Freundinnen sind, die ähnliche Dinge vorhaben und fand das um Längen besser umgesetzt.
Die Farbe Lila meinst du, oder?
Mhm, genau.
Hallo?
Ja, Bottoms.
Das Remake, Bottoms. Oder?
Nein, das war natürlich nicht ernst gemeint, was er hier sagt. Jungs, wer von euch knistert gerade so hart?
Ja.
Das ist leider bei mir, sorry.
Ja, jetzt weg.
Ah, okay.
Mann, ey. Sorry.
Wir brauchen alles mehr gut. Supporter bei Patreon und Steady, damit Manu sich mal ein vernünftiges Mikrofon hier auf jeden Fall...
Es liegt nicht am Mikro, es liegt wahrscheinlich an der Buchse der der externen Soundkarte.
Die Buchse ist schuld.
Ja.
Ja, hier.
That's what she said.
Ja. Gut.
Ja, also eben, ich würde da sehr viel eher Bottoms empfehlen, als jetzt diesen Film.
Den will ich auch noch gucken.
Weil hier, also es steht und fällt einfach wahnsinnig viel mit diesen beiden Hauptfiguren, und wenn halt die eine von denen einfach in keiner Szene wirklich überzeugt, also ich, die hat mich halt immer wieder rausgeworfen, weil ich nicht drauf klargekommen bin, wie scheiße die das spielt.
Ja, die klingt so wie jemand, weil ich meine, der texanische Akzent ist ja so mit der einfachste amerikanische, den man nachmachen kann, also den auch nicht englischsprachige Menschen nachmachen können. Das klingt so ein bisschen wie jemand, der halt versucht, einen Texaner nachzumachen.
Ja, dadurch, dass er so einfach ist zu imitieren, neigt man auch zu Übertreibung manchmal, wenn man dann auf Texaner,
ich glaub, das oder liegt Texaner daran, macht. Ja.
Die ist ja Britin ursprünglich, oder?
Ist das so?
Ich glaube, ja. Weiß also zumindest nicht. Weiß ich, dass die Mutter Andy
McDowell
ist.
Ja,
ja, und insofern weiß ich nicht, wo sie jetzt groß geworden ist oder. Aber ich bilde mir ein, dass Margaret Qualley normalerweise eher so einen leicht angehaucht britischen Akzent hat.
Ja, aber dann muss das erst recht sitzen, wenn du dir dann sowas vornimmst, Alter. Also, weil
dann schaut man sich das einfach in der Synchro an, dann hat man das Problem nicht.
Du hast ihn, okay.
Oh, okay.
Ja, ich habe den in der Synchro gesehen, deshalb kann ich dazu auch gar nichts sagen. Da hat's, also die Synchronstimme war halt auch nicht übertrieben. Also es war halt schon natürlich deutlich, dass sie so der in Anführungsstrichen männliche Part ist, ne? Also der etwas maskulinere Typ. Und das kam auch rüber, aber krass. Gut, ich meine, wie willst du auch einen, ja gut.
Machst du bayerisch? Kannst,
so wie bei Unglaubliche Reise im verrückten Flugzeug.
Mhm. Ja, genau so.
Wo es dann aber bayerisch war.
Ja.
Ja, aber es ist ja nicht.
Monster AG im schwäbischen Yeti.
Stimmt.
Feiert,
stimmt.
Ja, nee, aber es also ist ja nicht, sie ist übrigens in Montana geboren.
In Montana ist sie geboren.
Insofern amerikanisch aufgewachsen, okay. Aber nee, also sorry. Das hat für mich halt nicht funktioniert und deswegen waren es eher so die Nebenfiguren, die mich da durchgebracht haben. Allen voran wirklich Suki.
Ja, die mag ich ja seit Booksmart.
Beanie Fels, die schockt so.
Wie die rumflucht die ganze Zeit. Das ist so witzig.
Und die hat halt wirklich nur 4 Szenen oder so.
Ja, aber es ist wie der Peter, die schreit halt viel rum, flucht und so, das ist super.
Das nennt man Verleumdung, mein Freund, ne?
Okay. Ja, ist bisher kein großer Erfolg in den Kinos. Das steht gerade mal irgendwie bei knapp über 5 Millionen weltweit.
Das wäre aber auch mit seinem Bruder, glaube ich, nicht groß geworden.
Nee, wahrscheinlich auch nicht. Aber das ist schon dünn. Also.
Ja.
Das ist, ein kleiner Film, ne?
Klar. Aber also selbst ein kleiner Film hätte halt irgendwie mal mindestens das Budget wieder einspielen können, finde ich. Also gerade weil die haben ja, Alter, ich meine, die haben schon wirklich große Filme gemacht. Und ich meine, hat nicht schon allein Ethan Coen irgendwie 3, 4 Oscars?
Ja, das ist deine Erwartungshaltung, die damit
ja, rein. Ja, klar. Ganz klar. Also da bildet man, das ist jetzt halt wie neulich irgendwie mit Polanski und so. Mhm. Klar, also das kriegst du halt nicht so wirklich abgestellt. Das ist jetzt halt, wenn es Tarantino so was Halblebiges machen würde, würden ja auch alle kotzen. Also.
Ja, das sage ich ja auch immer, dass man das nicht ganz abgestellt kriegt.
Aber Tarantino ist auch großkotzig. Der hat ja auch eine dicke Fresse. Ne? Mhm. Also kann er sich auch leisten. Ne? Das ist schon okay. Ich hatte auch eine ganz andere Erwartungshaltung. Ich habe jetzt wirklich einen kleinen, netten Film erwartet und habe das halt bekommen. Da scheitert es wahrscheinlich an der Erwartung.
Mhm. Ja, wahrscheinlich. Hast du den auch auf Deutsch gesehen?
Nee, im Original natürlich.
Okay. Und dir ging das aber, also du hattest da nicht so ein Problem mit Margaret Qualley?
Ich habe am Anfang gedacht, soll die aus Texas sein oder ist das eine andere Richtung tatsächlich? Ich habe dann irgendwie so, ist das Alabama? Arizona oder so? So gut kenne ich mich jetzt auch nicht aus, ne? Aber ich dachte, und irgendwann hat sie gesagt, dass sie aus Texas ist. Und dann habe ich gedacht, oh, okay. Also ich habe es am Anfang gesagt, hätte sie noch ein bisschen, also zwar Südstaaten ist ja klar, aber vielleicht noch woanders verortet. Aber ich fand auch alle anderen Figuren etwas drüber. Also diese ganze Welt ist ja nicht auch Realität, ne? Also
nee, aber ich muss ja schon glauben, dass eine Figur so spricht, wie sie spricht. Und da hat's
ja
für mich halt
es,
schon
es kam aufgesetzt, ja. Und also im Vergleich zu den anderen, also ich habe auch eher der anderen der Visvanathan oder wie heißt, habe ich auch eher abgekauft, dass sie die Introvertierte ist.
Hm.
Na, ja, das schon auf jeden Fall.
Hm. Tja.
Jetzt müssen wir Punkte raten.
Ja.
Das wird schwierig.
Tja, sorry. Hey, komm,
am Anfang hätte ich gesagt, ich fange an, komm, ich mach das. Ich hab,
warte, gedacht, lass mich noch mal okay, kurz die anderen Punkte vorlesen.
Ach stimmt, sorry, die wichtigen Punkte.
Dann muss Peter eh anfangen. Wir haben ja eine Reihenfolge beim Raten. So.
Ja, ganz wichtig.
Ach so.
Das ist mies.
Also, auf IMDb steht er bei einer 5,9, Metascore ist bei 57 und Letterboxd 3,0. Und jetzt ja, Peter.
Halt scheiße.
Peter muss anfangen.
Also die Wertung ist schon scheiße.
Die Wertungen sind schon nicht so doll, ja.
Ja, und da dürft ihr ja noch darunter liegen.
Das bleibt jetzt dir überlassen.
Nee, dir. Aber das herauszufinden. Ja. Ich tue mich da. Also ganz ehrlich, das ist das erste Mal, glaube ich, dass ich von dir oder euch beiden einen Film, der nicht ansatzweise auf Begeisterung stößt, einschätzen, einordnen.
Was? Seitdem wir hier? Kann ich mir gar nicht vorstellen.
Nein. Im Zusammenspiel.
Echt? Da war noch nie irgendwie ein mäßiger Film?
Also dabei? Zumindest ist es in der Regel besser. Egal. Ich kann jetzt das sagen. Es kann alles daneben liegen. Werde ich so oder so. Ich sag 4,5.
Mhm.
Wer muss jetzt?
Du. Gestern ist dran.
Ich glaub dann doch, dass du ein bisschen höher bist.
Scheiße.
Ich sag eine 6.
Mhm.
Dann bin wohl ich dran. Mhm. Und ja, am Anfang, als du so unbegeistert davon erzählt hast, habe ich gedacht, ja, das wird sich auf eine 6 von 10 einpendeln. Aber dann wurdest du immer unbegeisterter. Und ich weiß, dass wir die letzten paar Filme, da war das auch immer irgendwie 7, 7,5. Ich sag die Mitte, 5 von 10.
Hat jemand recht?
Ja. Und zwar Peter.
Peter,
richtig? Ja, ich bin bei 4,5.
Stark.
Doch so schwach.
Geil, ich gönn's dir, weil Peter so gekotzt hat, dass er jetzt anfangen muss und er lag richtig, ja, 4,5.
Das kann alles falsch sein und er sagt genau das Richtige.
Vor allem auch so, ich werde eh nicht richtig liegen und so, 4,5, bam.
Ja, was soll ich sagen, ich kann den Wichser halt nicht einschätzen, ich habe den zu wenig bis jetzt gesehen und erlebt hier, also mir fehlt die Erfahrung mit dem.
Ja, ist wie ein geschlossenes Buch, dieser Mensch.
Einfach am weitesten entfernt von allen.
Schön.
Aber ja, es ist passend, wir haben heute schon was aufgenommen und da lag ich 1,5 daneben.
Stimmt, ja.
Wo ich mich auch kurz gewundert habe.
Siehst du erklärst auch scheiße.
Ja, offenbar.
Cool, mal gucken, ob Manu besser erklärt.
Ja, aber Peter ist dran.
Ach, Peter war derjenige, der jetzt dran ist. Entschuldigung.
Ich kann ja Peters Film erklären.
Mach mal, ja.
Nee, was, kannst du nicht, lustig, hast du nicht gesehen.
Ja, das weißt du ja nicht. Also das ist noch besser. Das ist noch besser. Ich weiß gar nicht, welchen Film du dabei hast. Und ich erkläre den einfach trotzdem.
Ja. Das können wir mal versuchen.
Manusplaining, da ist er wieder.
Wäre tatsächlich eine Challenge, ja, aber ich habe wieder was mitgebracht, also das wieder ist jetzt in Anführungsstrichen, weil Zukunft, wo Religion tatsächlich und Kirche eine ganz große Rolle spielt.
Ach, Gott sei Dank.
Und Wrestling?
Nicht mal im Ansatz tatsächlich.
Okay, Wrestling diesmal.
Also bei Wrestling hört es auch bei mir langsam auf, was coole Beiträge angeht, wobei ich kenne auch nicht viele, also
beim Wrestling hat schon lange aufgehört, was coole Beiträge angeht. Was cool das angeht.
The Rock ist zurück.
Ja, das habe ich auch gehört. Ja.
Was ist denn da los? Ich hab mich so gefreut.
Kämpft er wieder oder was?
Nein, der ist jetzt Mitbesitzer tatsächlich der einer größeren Company, die jetzt die UFC und die WWE halt unter einem Haus hat.
Natürlich.
Aber das ist die spektakuläre News oder was?
Na, zumindest ist er wieder im Business.
Was heißt, denn Peter doch mal
wenn er kämpfen würde, oder nicht?
Ja, also, vielleicht erzählt Peter das ja.
Der hat bei WrestleMania hat er einen Auftritt. Das ist jetzt im April, meine ich.
Also da kämpft er.
Da ist er wieder im Ring, genau. Mit seinem Vetter, keine Ahnung, mit irgendeinem seiner Verwandten und halt gegen zwei andere.
Dann ist er fighting with his family. Okay.
Genau, richtig.
Kämpft er hier auch mit?
Show and tell. It's your joy.
Ist er auch dabei?
Das habe ich nicht verstanden.
Fragende Gesichter.
Das habe ich nicht verstanden.
Nice. Cool.
Ja. War das?
Das hat niemand verstanden.
Soll ich einen Arzt rufen? Nee, ich gehe selber ran.
Wir drücken ihn nochmal.
Chavatel Achutoy.
Ist das Nicolas Cage?
Es wird dann besser.
Kannst du das auch laut abspielen, dass man was verstehen kann?
Ja, komm, drück nochmal.
Gar nicht mehr.
Chavatel Achutoy.
Nicolas Cage.
Okay, es könnte auch der andere sein. Ach scheiße, John Travolta.
Ich würde mal so, ich würde es mal so ausdrücken, dieser Typ hat eher so Lokal-Podcast-Prominenz-Status. Also, okay. Das ist kein Schauspieler.
Und, ja, wie soll man den dann kennen?
Ja, nee, ist Quatsch.
Kennt ihr Chiwetel Ejiofor, den Schauspieler, wahrscheinlich schon, oder?
Wen?
Chiwetel Ejiofor, der zum Beispiel, nee. Warte mal,
taucht den Ketzen. 12
und sowas. 12 is a Slave, Hauptrolle und so.
Ach so, ah, okay.
Ja. Und so spricht der Herr ihn aus.
Chiwetel Ejiofor.
Also, knapp daneben.
Oh. Jetzt haben wir beide ausgeholt. Für
jetzt haben wir beide ausgeholt, ja. Jetzt haben wir den Gag erklärt.
Okay.
Läuft bei
uns. Ja, Peter. Gott sei Dank. Richtig. Ja, um ganz kurz auszuholen, ich hole ja immer sehr weit aus, ne, weil ich mache mir immer riesige Gedanken, was bringe ich zu unseren beiden Lieblings-Mit-Podcastern mit. Ne? Es muss ja immer irgendwas Besonderes sein. Und diesmal habe ich mir gedacht, so scheiß drauf, ich bringe euch einfach den letzten Rotz mit, den ich zuletzt geschaut habe.
Scheiß auf die.
Genau, scheiß auf die.
That's the spirit.
So muss sein.
Ja, Fick aber die Sache ist halt, es ist eine Überraschung geworden.
Oh.
Es ist ein Film aus deutschen Landen und zwar mit einer deutschen Schauspielerin, mit einigen deutschen Schauspielerinnen, aber mit einer deutschen Schauspielerin, die aktuell in jeder Munde ist. Nicht wörtlich. Aber vor allem... Ihr habt ja wahrscheinlich auch Oscars verfolgt und...
Nee.
Nein, ja, mit dir rede ich nicht. Also von dir rede ich nicht. Da wissen wir alle, dass du da Anti bist, aber...
Das stimmt überhaupt nicht. Aber ja, wir wissen, um wen es geht.
Wahrscheinlich.
Sandra Hüller.
Ja.
Genau. Die Dame hat, und das war tatsächlich ihre erste Rolle, in dem Film...
Hatte die Hüller fallen lassen?
Nein, sie war nicht nackt. Sie war einmal bis aufs Unterhemd ausgezogen beim Arzt. Wenn ich das angalt, also auf jeden Fall gucken. Requiem heißt der gute Film aus dem Jahr 2006. Wie gesagt, null Ahnung, worum es geht. Und null Ahnung, dass dieser Film tatsächlich auch mehrere Verfilmungen, also es gibt zumindest noch eine weitere Verfilmung des Stoffes. Mhm. 2006. Ich werde jetzt auch gar nicht direkt sagen, in welche Richtung das geht, weil das war für mich auch mega überraschend. Auch wenn es einen kleinen Teil tatsächlich der Geschichte einnimmt, ist es sehr interessant, weil es ein komplettes Genre für mich mal aus einer ganz anderen Warte gezeigt hat. Man kann mich gerne eines Besseren belehren. Also es kann durchaus sein, dass ich schon Filme gesehen habe, die dieses Thema behandeln und nicht so daherkommen, wie das Filme in diesem Genre generell tun, aber mir fällt partout halt aktuell erstmal keiner ein. So, die Geschichte ist relativ unspektakulär, ist ja schließlich auch ein deutscher Film, die können sich nicht viel Spektakel leisten, aber eine ganze Menge Drama.
Shots fired. Yeah, wow. Wie kommst du eigentlich auf die Idee, dass ich den nicht gesehen habe? Das hast du einfach dreist daher behauptet.
Nee, ist es nicht.
Ich habe den tatsächlich vor ein paar Jahren mal gesehen.
Ernsthaft?
Ja, den hat mir ein Kollege von der alten Arbeit mal ausgedient, aber das ist, wir sprechen hier vor über 10 Jahren.
Okay, da wundert mich, weil sonst hätte man darüber auch mal sprechen können.
Da gab's Filmfressen noch nicht.
Schade. Gut, macht ja nichts. Wir begleiten hier die Michaela Klingler, die hier von der Sandra Hüller gespielt wird. 21 Jahre alt, hat gerade ihr Abitur gemacht und hat eine, ja, Stipendium ist es nicht, aber sie wird auf jeden Fall an einer Uni angenommen. Und zwar in der Uni Tübingen. Und dort darf sie jetzt Pädagogik studieren. Sie möchte nämlich mal Lehrerin werden. Wir erfahren von ihrer Mutter, die ein absolut ekelhaftes Wesen ist, dass sie, also beiläufig, dass sie Anfälle hatte und dass sie deshalb eigentlich gar nicht nach Tübingen soll, weil man sich natürlich auch ein bisschen Sorgen um sie macht. Der Vater denkt aber auch so ein bisschen an ihre Zukunft und leitet alles in die Wege. Das heißt, er mietet eine Wohnung an, damit sie halt dort unterkommen kann und studieren kann. Und jetzt begleiten wir sie quasi bei ihrem ersten Semester. Ne? Also das ist dann in etwa ein halbes Jahr, dass sie erzählt wird. Sie hat natürlich dadurch, dass sie jetzt in eine andere Stadt, fremde Stadt zieht, natürlich erstmal keine Kontaktpersonen, keine Bezugspersonen. Lernt aber sehr schnell eine junge Dame kennen, die sie aus der Vergangenheit schon kennt, weil sie mit der auf jeden Fall irgendwann mal in der Klasse war. Anfängliche Schwierigkeiten werden dann doch irgendwie dadurch, dass sie halt eine kleine Streberin ist und ihre Kollegin abgucken lässt, überwunden. Und so hat sie zumindest dann eine Bezugsperson hier. Ne? Daraus wird dann auch, sag ich mal, eine Freundschaft. Sie lernt einen jungen Mann kennen, den, keine Ahnung, wie er hieß, ist auch egal, ich kenne hier wenigstens Schauspieler, bis auf den Vater, der von Burkhard Klausner gespielt wird. Der Rest ist mir tatsächlich völlig unbekannt. Auf jeden Fall, sie lernt einen jungen Chemiestudenten kennen und beginnt dann auch mit ihm eine Liebesbeziehung, sag ich mal. Das ist halt relativ Deutschland auch erzählt. Also nicht so wie heute, sondern ne, wie so eher so in den 80er, 70er, 80ern. Ne, so leichtes Beschnuppern. Hier und da mal ein Kuss und also man sieht die Kopulation, glaube ich, nicht einmal. Ist auf jeden Fall eine eher schon fast vage These, dass sie ein Liebespaar sind. Aber wir sehen sie halt dann bei Ausflügen mit dem Boot etc. pp. So, das ist sozusagen der Rahmen. Das, was dann immer wieder, vor allem, weil es dann auch so ein bisschen idyllisch ist, weil sie geht dann auch auf, sie möchte halt auch gern studieren, ist überglücklich, diesen jungen Mann kennengelernt zu haben. Aber das, was das Ganze immer so ein bisschen, also diese Idylle so ein bisschen durchbricht, sind tatsächlich epileptische Anfälle, die sie hat. Die sehen wir anfangs und dann werden sie immer stärker, immer schlimmer und bestimmen irgendwann ihr komplettes Leben. Also das ist das, was man halt im Vorfeld auch schon aus den, ja, ich sag mal, Erzählungen der Mutter, aus den warnenden Erzählungen der Mutter herausgehört hat, dass es wirklich etwas ist, was sie so stark einnimmt, dass es ihr Leben halt dementsprechend beeinflusst. Ne? Sie liegt dann regelmäßig oder hat dann regelmäßig diese Anfälle und die gehen dann tatsächlich so weit, dass sie der Überzeugung ist, vom Teufel besessen zu sein.
Die Mutter?
Nee, die Tochter.
Die Tochter geht davon aus, also sie selbst.
Ja, genau. Okay. Und sie fängt halt auch irgendwann an, so ein bisschen so zu reden. Und sie erzählt auch, sie berichtet davon, dass sie ja so, ich sag mal, Mächte, Dämonen sowas sieht, ne, und die was von ihr wollen und sucht Hilfe. Natürlich sucht sie Hilfe, ist klar. Wer wird da keine Hilfe suchen? Und wo sucht sie Hilfe? Bei der Kirche, erstmal bei dem ortsansässigen Pastor. Ich weiß nicht mehr, ob das evangelisch oder katholisch war. Ich denke mal eher katholisch, aber auf jeden Fall bei den heimischen Pfarrer. So ist es. Beim heimischen Pfarrer. Und der schreitet das natürlich ab, ne, weil ne, Teufel ist halt auch nur eine Metapher oder eine Allegorie und bla bla bla. Er läuft aber letztlich darauf hinaus, dass dann noch ein junger Pfarrer da hinzukommt, der die ganze Zeit auch rumläuft und ne, hier lass mal beten, ne, weil mit Beten können wir natürlich dann auch die Dämonen direkt aus rausbeten, rausjagen.
Beten hat bisher auch immer sehr viel gebracht auch, ja.
Ja, auf jeden Fall. In diesem Fall auch. Und wie gesagt, das wird halt immer schlimmer. Ja, ich weiß jetzt gar nicht, inwieweit das ein Spoiler ist, aber ihr habt ja schon mehr oder weniger rausgehört, es geht um einen Exorzismus. Es ist ein Exorzismusfilm. Und das halt in einem Gewand eines 2006er Films, der in den 70ern spielt und tatsächlich gefühlt auch die 70er gut darstellt. Ne? Also ist ja nicht weit weg von dem Jahrzehnt, in dem ich aufgewachsen bin. Das habe ich schon gut gekauft. Ja, aber wie gesagt, dieses Gewand habe ich bis dato noch nicht gesehen, weil letztlich ist es so ein bisschen so Coming of Age, ne, weil wir begleiten sie halt die ganze Zeit auf der Uni. Erste Liebe mehr oder weniger, zumindest wissen wir nicht, dass sie vorher schon irgendwie in der Schule was hatte. Freundschaft, Studium, ne, alles, was da halt dazugehört. Und dann leise schleicht sich dann diese Exorzismus-Stimmung auf, ein. Und dann kommt halt immer mehr die Religion mit rein. Und ja, wie gesagt, ich will jetzt nicht zu viel vorwegnehmen, aber das Finale ist dann sozusagen das Einzige, was einem wirklich bekannt vorkommt aus diesem Genre, was im Prinzip in der Regel in Exorzismusfilmen meistens ja ausmacht. Gut, wenn man jetzt mal der Exorzist betrachtet, ne, da ist ja auch viel Drama drin, da ist ja auch viel Coming of Age und so drin, aber der spielt ja auch viel früher schon mit diesen ja, übersinnlichen,
ja, klar,
Dingen, und das ist hier tatsächlich bis zum Schluss fast komplett gegroundet.
Ja, klingt nach Charakterstudie und Drama, ja. Mhm.
Auf jeden Fall, genau. Und ich muss sagen,
ist abgefahren.
Es ist der dritte Film, meine ich, den ich mit ihr gesehen habe, und das ist die erste Rolle, die sie gespielt hat, und die fand ich grandios. Also das ist echt phänomenal, was die hier, also ich weiß nicht, ob die 21 war, aber auf jeden Fall, die war sehr jung, spielt halt der 21-Jährige, und vor allem, wenn es dann um den Exorzismus, also wenn es dann in diese Gefilde geht, ist die unfassbar. Also das, so eine besessene Darstellung habe ich tatsächlich noch nie gesehen.
Ja, mich hat es interessiert, weil ich sie auch nicht einschätzen konnte, wie alt sie ist. Sie ist Jahrgang 78.
Ich gerade gesehen. Ja gut, dann ist sie schon was älter.
Ende 20 war sie dann, ja.
Ja, aber ich meine, also ja. Epilepsie ist ja schon nicht ohne zu spielen.
Ja. Und das, da hat sie einen mehr als grandiosen Job hingelegt. Also da hat sich halt schon früh angedeutet, was sie schauspielerisch halt drauf hat. Ja, genau. Ihr wollt allgemein natürlich jetzt wissen, was ich so von dem Film halte. Ich fand den klasse. Mehr sag ich nicht. Jetzt müsst ihr raten, wie viele Punkte. Nein. Wie gesagt, für mich war das Novum dieses wirklich zu 100% diese zu 100% Drama-Fixierung, dieses zu 100% auf ihren Charakter, auf ihre Wesensveränderung zu setzen, und dieses, die Gespräche mit den Beteiligten, vor allem halt mit den Pfarrern, das ist halt nur so Beiwerk. Das ist halt das, was dann letztlich halt plakativ in den Exorzismusfilmen halt immer so krass exerziert wurde und so ausgiebig gezeigt wurde, aber dann immer, wo dann auch immer der Bezug zur Realität schnell verloren ging. Was halt hier tatsächlich nie der Fall ist. Du hast halt immer das Gefühl, dass alles, was hier passiert, nicht übernatürlich ist, oder ja, zum kleinen Teil schon, aber halt total realistisch ist, und das könnte dir beziehungsweise deinem Liebsten oder wem auch immer direkt neben dir passieren, weil es natürlich auch durch den pathologischen Anteil hier, ne, durch die Epilepsie auch ja, wie soll ich sagen, gesundheitlich, körperlich, pathologisch halt irgendwie plausibel erscheint. Und das Ganze ist auch eine wahre Geschichte, ne? Also auch die andere Verfilmung ist der Exorzismus von Emily Rose, den ich nicht gesehen habe. Ne, aber auch gut. Der basiert halt auf diesem Fall, ist sehr gut.
Naja, sehr gut nicht, aber der ist schon ordentlich. Also von dieser Reihe an Exorzismusfilmen ist das schon einer, den man gucken kann.
Okay, aber ich könnte mir vorstellen, dass dieser Film, also alles, was diesen Film ausmacht, hier in den letzten 5 Minuten passiert. Und das, finde ich, macht den Film so besonders. Diese krasse Authentizität. Ich fand den Vater super, wie gesagt, den Burkhard Klausner, weil hier auch immer wieder schön die Beziehungen analysiert werden, ne, dysfunktionale Beziehung mit der Mutter, eine herzliche Beziehung mit dem Vater, eine freundschaftliche mit der Freundin in der Uni und dann halt auch noch eine erotische sexuelle Beziehung mit dem Freund. Was das angeht, toll in jeder Facette erzählt. Und letztlich dadurch, dass es für mich halt eine ziemliche Überraschung war, nicht nur, weil ich nicht wusste, wo es hingeht, worum es geht, und welche Gewichtung er dann halt auch den Motiven, sag ich mal, gibt, für mich eine sehr krasse, positive Überraschung.
Hm. Cool. Klingt gut. Wenig erwartet und viel bekommen offensichtlich.
Ja, gar nichts erwartet, weil ich halt, wie gesagt, gar nicht wusste, worum es da geht.
Ja, ich habe ihn tatsächlich auf meiner Watchliste bei Letterboxd, weil ich habe ein paar Filme von dieser World is Hell Hopeless Cinema Liste, heißt die.
Okay.
Ach, da ist er auch drauf.
Da ist der drauf, ja. Und dadurch habe ich den auf meiner Watchliste. Ich habe auch geguckt, auf welchen Listen der drauf ist. Und da habe ich ein paar gute Filme drauf entdeckt.
Ja. Der hat auch gut was abgeräumt, vor allem beim Deutschen Filmpreis. Was Darsteller angeht, wurde auch bester Spielfilm. Mhm. Berlinale hat er, glaube ich, was gekriegt, Bayerischer Filmpreis und so. Der ist auf jeden Fall auch bei den Kritikern ganz gut angekommen. Hat auch das Prädikat besonders wertvoll gekriegt, was aber gefühlt irgendwie jeder Film kriegt. Weiß ich meine, hast du da noch halbwegs irgendwelche Erinnerungen dran?
Ganz ehrlich, das ist schon ziemlich lange her. Ich weiß, dass ich den gut fand.
Ja.
Ist das Ende nicht sogar auch relativ kurz und abrupt?
Also es gibt eine Texttafel am Schluss.
Ja,
die einiges dann nochmal erklärt.
Genau.
Weil die Sache ist halt, wie gesagt, der Film endet quasi damit, was die meisten Filme tatsächlich
das
eigentlich
weiß ich
erst
tatsächlich
erzählen.
Noch. Ja, das weiß ich noch. Ich fand den gut. Also mich hat der aber auch jetzt damals nicht so weggehauen. Vielleicht habe ich auch ein bisschen was anderes erwartet.
Ja.
Wie gesagt, das war so ein Film, den ein Kollege mir mal ausgeliehen hat. Der wollte mir so ein paar deutsche Filme, hat mir auch Oh Boy und so mitgegeben.
Ja, super.
So über ein paar Jahre hat er mir so ein paar Filme gegeben, die ich nicht kannte aus deutschen Landen. Mhm. Nee, aber ich habe den ehrlich gesagt nicht wirklich vor Augen, nee, auch ihre Leistung jetzt nicht mehr und so. Also ich hätte jetzt, also bin jetzt nicht durch die Oscar-Nominierung auf einmal so Sandra Hüller, ich so, ach, das ist doch die aus Requiem. Nee, hab ich nicht mehr so vor Augen, wirklich nicht.
Ja, mir ist sie zum ersten Mal bei Toni Erdmann tatsächlich aufgefallen. Davor hätte ich jetzt auch nicht gewusst, wer das ist.
Ja. Hm. Das ist auch der dritte, den ich kenne. Ich kenne nur den Anatomie eines Falls und halt den Requiem.
Fuck You Goethe 3 hast du nicht gesehen?
Ach doch, stimmt. Ja, ja, genau. Und Fuck You Goethe 1 hat sie man ja auch mitgespielt.
Das weiß ich nicht, weil sie im dritten Teil irgendwie einen Credit hat.
Ja, das auf jeden Fall. Aber da weiß ich gar nicht mehr.
Aber in den Gängen kennt ihr doch auch.
Ja, den habe ich nicht gesehen, leider.
Nee.
Ah, okay.
Der hat mich interessiert.
Das ist gut. Weil da ist sie halt mit Franz Rogowski. Also,
gute Kombi.
Ernsthaft?
Ja, ja.
Franz Rogowski.
Okay, den schaue ich.
Und was ihr echt unbedingt sehen müsst, ist die Folge von ihr vom Tatortreiniger.
Mhm. Achso, die habe ich bestimmt geguckt, weil ich glaube, alle Folgen kenne.
Okay.
Aber da war mir, sie war mir nicht als Schauspielerin einbegriffen. Welche ist denn das?
Das ist diese Dame, die hochschwanger ist und dann geht die Diskussion über den Namen des Kindes los.
Ach, geil, auf diesem Bauernhof da oder so, ne?
Ja, ist, glaube ich, in so einer ländlichen Gegend, ja.
Ja, 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 doch.
Ach, und sie will dem Kind halt, glaube ich, einen türkisch so einen klingenden Namen geben oder einen arabischen Namen geben, ja.
Irgendwie so. Ja, ja, super. Ja, ja, geil,
das Folge. Ist sie, ja.
Sofort, Manu weiß sofort Bescheid.
Ja, ja, ist eine geile Folge.
Mhm. Ach so, ja, Peter, was hat denn IMDb so einen Schnitt vergeben?
Ach, Unsinn, wie immer haben die vergeben. Also bei IMDb sind 6,9 rumgekommen.
Nein.
Das ist okay glaube ich. Für deutschen Film auf jeden Fall. Metascore sind 82.
Ui.
Letterboxd sind 3,5. Mhm. Und mehr wollt ihr ja nicht haben, ne?
Nee. Doch, deine
Punkte.
Ja. nee.
Aber
nee,
sag mal, lass uns mal bitte noch unbedingt den Regisseur erwähnen.
Ach, ja, ich vergesse sowas immer ganz gerne. Der Hans-Christian Schmidt.
Ja.
Aber ich kenne von dem sonst nichts.
Doch, 23 hast du doch bestimmt gesehen.
Ach, stimmt. Nichts ist, wie es scheint.
Den haben wir mehrfach gesehen.
Ja, richtig. Stimmt. Das war der einzige Film, den ich von ihm kannte. Aber der ist großartig.
Crazy mochte ich damals ja tatsächlich auch.
Mit Stadtlober, oder?
Ja. Auch gesehen.
Den habe ich auch gesehen.
Nach 5 im Urwald kennt ihr doch bestimmt auch.
Franka Potente.
Den kenne ich nur im Titel.
Den habe ich, glaube ich, nicht gesehen.
Okay.
Und gibt es aus dem Cast noch jemanden, den du erwähnen würdest, wo du sagst, so, du bist ja da ein bisschen Firma?
Ja, Eva Lübow. Auf jeden.
Die kennt man ja.
Ja, ja. Also, Imogen Coyle kann man schon auch erwähnen.
Okay, aber die hat eine ganz kleine Rolle.
Ja, aber Imogen Coyle ist schon auch bekannt in Deutschland. Zumal die, glaube ich, auch einen Filmpreis dafür bekommen hat, ne?
Ja, aber da ist sie noch ganz jung. Da spielt sie die Schwester.
Ach, sie spielt die Schwester. Mhm.
Ja, die ist, keine Ahnung, 12, 13, 14 oder so.
Ach, so jung war die da noch. Okay, ja, aber klar, kommt.
Echt? Und der Name Imogen hat auch ein deutsches Pendant, nee. Ja. Das habe ich auch nicht gewusst.
Okay. Welchen Namen hast du gerade gesagt?
Imogen heißt.
Ja, das ist die Mutter.
Okay, die Mutter. Das kommt schon eher hin.
Ja, die ist viel deswegen älter.
Ich dachte gerade, Alter, wie soll die da so jung? Okay.
Ja.
Ja, der Daumenpreis.
Nächste Reihenfolge?
So, raten muss Guess.
Ich sage eine 8.
Manu?
Ich war auch die ganze Zeit bei einer 8. Und dann hat der Peter rausgehauen, eine sehr krasse Überraschung.
Oh, das heißt.
Ich weiß aber auch, dass der Peter, gerade in letzter Zeit, der hat manchmal so Phasen, der ist ja höchst kritisch. Da kann ihn nichts begeistern oder nur sehr wenig. Ja, also meine Anwesenheit zum Beispiel. Aber ich meine jetzt so an Filmen.
Abgestuft, deswegen, der Filmpodcaster.
Ja, genau. Da ist er so ein bisschen so von wie, oh ja, weiß ich nicht. Ne? Also lässt ihn viel so ein bisschen kälter, so kalt, wie mich der Trailer zu Frozen Empire Ghostbusters gelassen hat.
Ich gucke ihn mir an.
Und ich bin so dreist, boah, ich war eigentlich bei einer 8, ne? Aber ich bin so dreist und ich sage 8,5.
Jetzt kommt Lee.
Mhm. Ich sag auch 8.
Ich sag 8,5.
8,5, sagt er.
Und ich gebe hier keine...
Ne? Schiebung.
Nein,
miese Schiebung.
Gar nicht.
Das wird der Peter nicht machen. Also vor allem mir einen Gefallen tun, auf gar keinen Fall.
Auf gar keinen Fall.
So wie ich den hier heute schon durch den Kakao gezogen habe, habe ich es auch nicht verdient.
Ja, das ist wahrscheinlich das Fazit, was du gesagt hast. Das ist eine sehr große Überraschung. Das waren die feinen Nuancen, die du erkannt hast.
Ja. Mhm.
Ja, sehr schön.
Sehr 8,5. Krass. Und da das bin ich gut. 0,5 Punkte hoch.
Oh. Okay. Mhm. Das ist ein 0,5 Punkte daneben, ist auch nicht daneben, ne? Also.
Ja.
Mhm. Alles gut.
Ist noch im Rahmen.
Ja. Auf jeden Fall.
Ja,
super gut. Wir waren ja alle eigentlich. Ja.
Voll. So, wie ist die Reihenfolge? Ich glaube, ich bin dran, oder?
Richtig.
Dann,
ganz kurz. Darf ich noch ganz kurz mir ein Getränk holen?
Aber gerne doch. Soll ich so lange noch warten und einen Witz erzählen, oder?
Ja.
Das ist was verpasst.
So einen, den ich noch kenne. Witz vom Onkel Fritz. Er hat einen Sattel ohne Sitz.
Er bringt da noch diesen deutschen Kanon beim Weggehen vom Mikrofon. Er hat noch einen alten Sitz. Was zur Hölle.
Ja, erzählst du jetzt was? Oder wie? So eben. Peter hört doch noch zu.
Okay, also es treffen sich zwei Pickel, sagt der eine, ey, wie geht's eigentlich deiner Frau? Sagt der andere, die ist abgekratzt. Den hat Dave, glaube ich, schon mal erzählt. Verdammt, ich habe ihn
wieder... Würde mich nicht wundern, ja.
Ich habe ihn wieder verwertet. Habt ihr einen besseren? Erzähl doch nochmal die Pinguin mit dem Badekappe.
Nee, ich erzähl das nicht. Nochmal meinen Pinguin-Witz.
Hat doch nicht jede Folge gehört.
Ja, aber es ist doch super lame, wenn wir diesen Witz hier 15 Mal im Podcast erzählen.
Alle 50 Episoden können wir den schon mal bringen, also...
Peter, hast du einen Lieblingswitz?
Nee, sorry, ich bin, was Witze angeht, richtig übel. Ich merke mir so eine Scheiße nicht.
Ah, echt, ja?
Okay.
Ja.
Dabei kommt ihr aus der Stadt, von wo Oliver Pocher groß geworden ist. Müsst ihr euch doch mit Witzen losgehen.
Dann soll ich witzig sein, oder?
Ja, das ist die, ja. Das sind die, ist die große Prominenz aus Köln. Mhm.
Ich finde, das spricht eher dagegen.
Ich weiß noch nicht mal, ob der
Köln
da groß geworden
ist. Köln ist er. Ich bin nicht in Köln, mein Freund.
Ach, stimmt, ja, ihr seid ja Bonner. Stimmt?
Ich bin, ja. Aber Manu wohnt gerade in Köln. Ich bin immer noch in Bonn, mein Freund.
Also, stimmt, du wohnst ja immer noch in Bonn.
Nein, die Bonner sind leider viel zu ernst.
Naja, ein ernstes Volk.
Okay.
Mhm. Ja, Stefan Raab und so, ne?
Ach so, der ist.
Ach ja, gut, Ausnahmen gibt's.
Bastian Pastewka.
Der ist aus Bonn?
Der ist auch zur Schule gegangen und so.
Mhm.
Konrad Beikircher. Bonn ist schon überhaupt nicht humorvoll. Die ganzen, die im Pantheon groß geworden sind. Ne, Bonn hat schon so eine Humorszene.
Mhm, gut zu wissen.
Und uns natürlich. Wir sind sehr lustig.
Echt?
Ja. Das stimmt.
Ich bin gespannt. Guess, was hast du am Start, ey?
Ja, ich bewege mich dann chronologisch noch weiter in der Filmgeschichte zurück, wenn wir hier eingestiegen sind mit einem recht neuen Film hier von Lee und dann 2006, dann gehe ich noch weiter ins Jahr. Vielleicht kannst du das ganze Jahr toppen, Manu. Dann wäre mega, wenn wir dann mit dem ältesten Film dann aufhören würden. Nee. Ach,
leider gar nicht.
Du versaust es mal wieder.
Jetzt zerschießt das Ding.
Du zerschießt das Ding. Es wäre so schön gewesen. Ich habe einen Film aus dem Jahr 1975 mitgebracht. Und wir haben ja...
Der weiße Hai, jawohl.
Nee, das ist er nicht. Wir haben ja in unserer Filmleidenschaft, haben wir ja schon leider mitbekommen, wie Leute, die uns ein ganzes Leben lang begleitet haben, dann von uns gegangen sind und gestorben sind. Und es gibt einen Herrn, bei dem war ich schon wirklich traurig, als ich gehört habe, dass er tot ist, weil seine Filme haben mich eigentlich durch die ganze Kindheit begleitet, weil ich ein großer Fan von ihm war und somit auch die Leidenschaft von meinem Vater, was diesen Herrn angeht, geteilt habe. Und das ist Jean-Paul Belmondo, französischerseits. Und der hat einige Filme gedreht, mit denen ich aufgewachsen bin, die ich sehr gut fand. Und 1975 hat er einen Film gedreht, der heißt Angst über der Stadt. Peur sur la ville. Und der Regisseur ist ein sehr namhafter Herr, den ich hier schon einige Male hatte, Henri Verneuil. Und ich hatte von ihm schon Clan der Sizilianer, den hat er inszeniert. Und der hat auch die Glorreichen gemacht mit besagten Belmondo zusammen. Also der hat in Frankreich war der schon sehr aktiv. Und er hat das Drehbuch zusammengeschrieben mit Jean Laborde und Francis Weber. Letzter Oscar nominiert für Ein Käfig voller Narren, La Cage aux Folles, da hat er das Drehbuch geschrieben. Und das ist so der erste Film einer Reihe von Actionfilmen mit Belmondo. Dadurch, dass dieser Film hier sehr erfolgreich war in Europa, nicht nur in Frankreich, sondern auch in Italien oder in Deutschland und so in den ganzen Nachbarländern, hat das so diese Reihe von Belmondo in den 80ern losgetreten. Hier der Profi, das Ass der Asse, wo eigentlich auf jedem Poster hat er irgendwie eine Knarre in der Hand und guckt halt in die Kamera, so dieses... Diese Charles Bronson-Karriere, weißt du, wo die dann so einen zweiten Frühling hatten und dann plötzlich Actionstars waren. Weil davor hat ja Belmondo auch in hier außer Atem bestes Beispiel, so weißt du, Nouvelle Vague und hat in irgendwelchen Komödien gespielt und so und auch anspruchsvolle Filme gedreht. Und hier ging dann seine Serie als Actionstar los. Kennt ihr den Film?
Nö.
Nicht gesehen?
Ich glaube auch nicht.
Ich habe früher mit meinem Vater auch viel Jean-Paul Belmondo geguckt.
Ich auch.
Ich glaube aber, das waren eher so die etwas lustigeren Filme aus den 80ern.
Mhm. Also
da war auch typ Action ist dabei. Mhm. Er ist auch bekannt dafür, dass er halt selbst immer zugeschlagen hat, so der französische Jackie Chan. Mhm. Ich habe mal in einem Kino, das ältere Filme zeigt, ich darf nicht sagen welches, das war aber ein anderer Film. Ich glaube, der war auch aus den 80ern. Naja, kommt mir nicht bekannt vor.
Ja. Kommt dir nicht bekannt vor. Aber?
Nee, also vielleicht als Kind, aber kann ich mich nicht erinnern. Nee.
Also super, dass wir gerade die Filmfressen zu Gast haben, weil wenn ihr mal wieder Bock habt auf einen Belmondo-Film, dann sollte schon der hier sein, weil der hat einige Aspekte, die euch gefallen könnten. Mhm. Er spielt einen Kommissar namens Letelier. Und Kommissar Letelier hat viel Negativpresse gerade eingesteckt.
Alter, mir kam gerade was tierisch bekannt vor, als du diesen Titel gesagt hast. Und ich dachte so, Mann, Alter, hast du den nicht schon gebracht hier? Was ist denn mit dem, warum kommt mir das, warum klingelt da gerade alles?
Okay.
Dieses Plakat war die Vorlage für einen Dupieux-Film. Also erinnerst du dich?
Okay, welcher Dupieux-Film?
Opost.
Ach so, das war
da die Vorlage war das, von Post. Da, ja, ich meine, das ist das Plakat oder welcher war denn das?
Ja, das ist das.
Ja, ne?
Ich habe das Plakat gerade vor mir und das von Opost ist, ja, sehr ähnlich.
Ah ja.
Deswegen klingelte da was bei dem Film, okay.
Okay, witzig, da haben wir eine kleine Brücke. Mhm. So, Kommissar Letelier steckt gerade viel Negativpresse ein, weil er hat nach einem Bankraub, also nicht er, sondern nach einem Bankraub wurde ein Passant erschossen in einem Schusswechsel zwischen ihm und diesem Bankräuber. Und es hieß erstmal, dass es ein Querschläger war aus der Waffe des Polizisten und dann ist die Journalie natürlich darauf aufgesprungen, haben gesagt, so ja, Polizist, hier wurde jemand erschossen und so und der frühere Star-Kommissar war dann so ein bisschen in der Kritik. Jetzt hat man im Nachhinein natürlich aufgelöst, dass die Kugel nicht aus seiner Waffe kam, aber dadurch ist er immer noch so ein bisschen negativ behaftet in der Presse. Und deswegen hat er natürlich auf dem Plan, diesen schießwütigen Bankräuber irgendwie auf dem Kicker und will den natürlich Ding festmachen, um seinen Ruf wieder so ein bisschen herzustellen. Und das Interessante an diesem Film ist, dass das nicht der einzige Fall ist, der durch diesen Film führt. Weil Belmondo als Kommissar Letelier verfolgt hier zwei Fälle. Weil einerseits gibt es diesen Bankräuber. Und dann gibt es einen zweiten Fall, was schon recht ungewöhnlich ist, weil ein Serienmörder geht nämlich in der Stadt um und der sucht sich, ich sag mal so, sexuell eher modern eingestellte Frauen aus, also so recht promiskuitive Damen, die zum Beispiel so irgendwelche Stripperinnen, Table-Dance-Damen oder Frauen, die grundsätzlich kein Kind von Traurigkeit sind, terrorisiert die erst telefonisch. Also ruft die an, so dass sie in Panik geraten und belästigt die auch immer wieder und bringt die dann um. Also das erste Opfer ist ein bisschen seltsam, weil die gerät alleine durch die Panik am Telefon, die da ausgelöst wird. Und dann klopft halt ein Nachbar an, der irgendwie eine Party sucht und sie denkt halt, es wäre der Mörder und sie stürzt dann durch so ein offenes Fenster irgendwie vor Panik, weil sie so in diesem Zimmer rumtaumelt. Das heißt, das erste Opfer...
Per Anruf umgebracht, richtig.
Also Letelier kommt auf diesen Mörder praktisch, wird auf ihn aufmerksam durch diese Leiche, die da unten liegt, bevor er letztendlich aktiv jetzt wirklich jemanden umgebracht hat.
Okay. Mhm.
Und das wird dann größer. Und dieser Killer... Da hat Frankreich definitiv nach Italien rüber geschaut, was die Giallo-Kollegen da machen, weil der Typ hat ein Glasauge, sieht komplett spooky aus, also trägt auch immer eine Sonnenbrille, damit man das Glasauge halt nicht sieht, hat so längere Haare und ist so ein typischer Killer aus einem Giallo. Oder wenn man jetzt zum Beispiel den Scorpio-Killer aus Dirty Harry nimmt, das ist ja auch eher so ein richtiger Psychopath, so weißt du, und nicht so irgendein Killer, den man da hingestellt hat. Und damit ist das vergleichbar. Insofern hat man hier definitiv die POV von dem Killer zwischendurch, wo man so an Gialli denkt. Dann hat man diesen französischen Kommissar, der von Belmondo gespielt wird. Und dieser Killer gibt sich zeitweise auch als Kommissar aus und wird dann reingelassen bei den Frauen. Und dann siehst du die POV von ihm, wie er diese Frauen beobachtet. Und die sagen so, ja, der Typ ist doch sowieso krank und der muss ja sexuell irgendwelche Probleme haben. Ansonsten würde der auch nicht irgendwelche Frauen umbringen. Und dadurch ist er halt so provoziert, dass er die halt killt. So weißt du? Und das ist schon ganz interessant. Und das wird auch richtig groß, weil der schmeißt später halt irgendwelche Handgranaten und irgendwelche Menschenmengen und da geht es dann auch um Sprengsätze, um so Zeitbomben und so. Also das wird dann recht groß. Und das, was diesen Film wirklich über den Durchschnitt hinaushebt, der 70er-Jahre Action-Filme, Belmondo selbst macht hier über 40 sämtliche Stunts. Und der fährt hier wirklich einiges auf. Es gibt eine lange Verfolgungsjagd, wo er den Mörder über die Dächer von Paris irgendwie verfolgt, wo er die ganze Zeit angeschossen wird. Und wir sehen Belmondo, wie er derjenige ist, der zum Beispiel so zwischen zwei Häusern über so ein Brett rüberläuft. Und die Kamera ist halt so eingestellt, dass du siehst, der Typ ist halt nicht gesichert. Wir sehen ihn, wie er oben an so einem Dach hängt und dann so runterrutscht, dieses Dach, weißt du, diese Schräge, und sich dann unten an der Regenrinne festhält. Das ist alles eine Einstellung. Also es ist hammerhart, was der hier irgendwie... Der
französische Tom Cruise.
Er ist wirklich der französische Tom Cruise. Und dann verfolgt er den Mörder über die Dächer, lässt dann von ihm ab, weil der Bankräuber nämlich gerade eine neue Bank überfallen hat. Und dann geht er über in die Verfolgungsjagd zu dem Bankräuber über, die dann...
Was ist denn für eine Priorität? Moment, also der Bankräuber ist wichtiger als der Mörder?
Nee, er verliert den. Also er verliert den so, Mörder und so weiter so. Und verfolgt das nicht weiter und dann verfolgt er halt den Bankräuber. Das heißt, wir haben hier zwei Fälle, die in einer Verfolgungsjagd in den anderen übergehen. Und dann diese Verfolgungsjagd, also die Verfolgungsjagd von dem Mörder fängt halt am Dach an. Und den Bankräuber verfolgt er bis in die U-Bahn und hängt sich dann oben an dieses U-Bahn-Dach ran, wo auch Belmondo selbst auf diesem U-Bahn-Dach mitfährt, weißt du, und
ist ja abgefallen.
Und denjenigen verfolgt. Also es ist eine wahnsinnig geile Sequenz für das Jahr 75. Und also später gibt es dann auch eine Szene, wo sich aus so einem Hubschrauber abseilt und dann halt irgendwie an diesem Seil so schwingt, dass er dann irgendwie so eine Scheibe eintritt und so weiter, weißt du, von so einem Bürogebäude, wo du denkst, Alter, und das war Belmondo, du siehst ihn halt die ganze Zeit. Also okay. Es sind nicht irgendwie Stunt-Leute und krass. So. Es ist wirklich sehr beeindruckend. Und das ist ausgezeichnetes 70er-Jahre-Action-Kino mit halt Gialli-Anleihen, weißt du, der Score ist übrigens von Morricone, was jetzt auch nochmal eine Erwähnung wert ist. Also auch der 10 natürlich. 10. Ja, der natürlich sehr markant. Und das für 75, Alter, ein geiler Film. Du hast einen interessanten Killer, du hast irgendwie diese Frauen, die in Panik sind und die irgendwie die ganze Stadt terrorisieren. Du hast Belmondo, der zwei Fälle gleichzeitig verfolgt, weißt du, insofern zwei Bad Guys auf dem Kicker hat. Und du hast wahnsinnig geile Action-Szenen, die er selbst halt, also es ist natürlich nicht vergleichbar mit den späteren Filmen, weißt du, du kannst jetzt hier keinen Stück langsam erwarten. Das ist halt so französischer Standard, aber für die Zeit damals habe ich wenig Vergleichbares gesehen. Also es ist nicht nur irgendwie so eine Peng-Peng-Schießerei, sondern es sind wirklich teilweise Sachen, wo du sagst, Alter, wie haben die denn das gemacht? Kann nicht sein, dass Belmondo selbst gewesen ist. Und dann habe ich im Nachhinein erfahren, er war es echt selbst, er hat die ganze Scheiße selbst gemacht.
Ja, dafür war er auch bekannt, ne?
Ja, ja, klar. Aber hier, also wie gesagt, so zwischen zwei Häuserschluchten, weißt du, klettert er halt über so ein Brett auf die andere Seite so. Und läuft da über dieses Brett rüber, wo ich denke so, Alter, was? Und rutscht halt so ein Dach runter und hält sich halt an der du siehst halt von außen, weißt du, er hängt da irgendwie in dieser Regenrinne und so. Und das ist hammerhart. Wirklich. Geile Momente. Hat sich auch zweimal verletzt irgendwie, hat sich die Hand aufgeschnitten und irgendeine andere Verletzung hat er noch davon getragen während der Dreharbeiten. Aber der hat ja schon vollen Einsatz gezeigt und das mit über 40, also kriegt er Respekt von mir. Das hat er gut gemacht und ich kann auch verstehen, dass dieser Film dann so eine Reihe losgetreten hat, wo er halt so ein als Actionstar etabliert worden ist in Frankreich. Und über die Landesgrenzen hinaus. Also geiler Film.
Jetzt habe ich wieder Bock auf so Belmondo-Filme. Mhm.
Also den kann ich euch empfehlen, weil wie gesagt, der hat so ein bisschen so dieses sleazige 70er-Jahre-Kino. Ich habe schon erwähnt, hast du glaube ich nicht mitgekriegt, Lee Morricone hat den Score geschrieben und so. Also da sind schon einige Aspekte, die euch gefallen können. Deswegen bin ich so eingestiegen. Wenn ihr euch einen Belmondo-Film ansehen solltet in nächster Zeit, dann Angst über der Stadt. Das könnte eure Baustelle sein. Der ist cool. Geht auch nur 91 Minuten. Haben wir schon in anderthalb Stunden die ganze Story abgefrühstückt und passiert eigentlich immer was. Natürlich ein bisschen lakonisch und witzig von ihm so. Also ein paar Sachen nimmt er schon so auf die leichte Schulter, wo ich dann denke so, okay. Das ist so typisch diese französische, dieses Laissez-faire, so weißt du, hat natürlich wieder so diesen Ärger mit den Vorgesetzten von ihm, die ihm auch so ein bisschen auf den Kicker haben, auch seit diesem Banküberfall und die ihn so ein bisschen klein halten wollen, er aber macht sein eigenes Ding. Ja.
Ja, ein Trope. Ja, da sind ganz viele Indizien dafür drin, dass der Film dir außerordentlich gut gefällt. Mhm. Aber dazu kommen wir ja später.
Ja, ich wollte jetzt nicht zu euphorisch klingen, also es ist jetzt nicht ein Meisterwerk, aber...
Okay. Okay.
Ja, also.
Hat er auf die Euphoriebremse getreten gerade noch?
Naja, sonst bin ich euch immer zu uneuphorisch, wenn ich hier was bringe. Jetzt bin ich zu euphorisch. Man kann es euch nicht recht machen.
Du hattest eine absolute Empfehlung den Filmfressen gegeben. Na gut, keine Ahnung.
Eine Stelle übrigens möchte ich noch erwähnen, die finde ich auch super interessant. Es gibt eine Szene, wo die versuchen, so eine Geräuschkulisse zu rekapitulieren. Und das würde Lee zum Beispiel auch gefallen. Und dann versuchen die so Sounds nachzustellen in so einem Studio, wo der Typ sagt, okay, was brauchst du denn? Brauchst du irgendwie ein Rummelgeräusch, brauchst du Menschen und dann versuchen die so verschiedene Sounds damit einzubauen, filtern dann bestimmte Sachen raus, um dann rauszufinden, okay, wo befindet sich die Telefonzelle, wo der angerufen hat. Und das ist aber
Blowout?
So, das ist aber ja, Blowout, genau, Travolta lässt grüßen. Aber halt so alles oldschoolig, weißt du, so ein Holzstudio, weißt du, wo die dann sitzen mit ihren Kopfhörern und der legt halt die Platte auf, weißt du, wo dann so die Geräusche drauf sind und so und nimmt dann geil. Die Platte irgendwie auf seinem Mixer auf und so und das finde ich zum Beispiel auch eine sehr abgefahrene Szene, so dass dann auch so ein technisches Gimmick noch mit reinspielt in die Ermittlungen. So, also das habe ich so auch noch nicht gesehen. Hat er Blowout auf jeden Fall geforeshadowed. Ja, das ist Angst über der Stadt. Ich komme mal zu den Punkten. IMDb 6,9. Hier gibt es keinen Metascore. Zu wenig Kritikerstimmen. Letterboxd 3,6.
Und Manu fängt an.
Ha. Okay, das Score von Morricone, ne? Du hast sehr begeistert von den Stunts erzählt, hast gesagt, Giallo-Aspekte mit drin. Da hast du gesagt, da hast du noch die Nostalgie-Retro-Brille auf, weil du hast es mit deinem Vater gesehen.
Nee, den nicht. Den habe ich zum ersten Mal gesehen.
Ach so, den nicht, aber generell Belmondo-Bonus, ja. Wo wir bei Alliterationen sind.
Der Belmondo-Bonus.
Ich war schon so zwischendrin bei 9 von 10, auf jeden Fall. Mindestens. Und dann sagst du von wegen so, ja. Also, Meisterwerk ist jetzt nicht, ne?
Eigentlich war er scheiße.
So dolle war er jetzt auch nicht. 5 von 10. Und auf einmal bin ich, also ich war die ganze Zeit, ich war so sicher und ich so, ja komm ey, auf jeden Fall, das muss ich dann auf diesem Niveau abspielen. 9 von 10. Dann hast du mich jetzt gerade mega verunsichert.
Ich helf dir nochmal. Das ist der hier.
That is one big pile of shit.
Das ist der Film. In a nutshell.
Ja gut, ey, komm, dann gehe ich halt 0,5 runter. Ich sag nochmal 8,5 dann.
Okay. Ich sag 8.
Ich schließe mich den 8,5 an.
Dann drücke ich diesen Zeppel. That's why nobody messes with Switzerland. 8 Punkte ist das. Und das ist kein Geschiebe von mir, nur weil die jetzt mein Podcast-Partner ist. Ja, möchte ich meiner Stelle reden. Er hat wirklich 8 Punkte. 8 Punkte für Angst über der Stadt. Geiler Film.
Vor allem bringt dir das ja auch gar nichts, wenn du...
Eben.
Wollte ich gerade sagen, das wäre doch sogar besser, wenn Lieder neben liegen. Nee,
das stimmt, ja.
Okay.
Stark, stark, stark.
Sehr schön. Na, jetzt Manu.
Sind mal gespannt.
Oh, jetzt mit Vollgas hier. Ich bin ja sehr großer Autofan. Ich liebe es halt, über so Motoren zu sprechen und so, ne, Automodelle. Ich bin ein richtiger Freak. Wer mich persönlich kennt, weiß, ne, so schnelle, große Autos, genau mein Ding. Und vor allem Rennen, hier Formel 1, Rallye fahren und so. Ich finde das so geil, wenn Autos so ganz schnell im Kreis fahren und so.
Okay.
Das ist für mich, das ist der Sport, den ich auf jeden Fall verfolge. Und deswegen habe ich mir einen Film angeguckt, der sehr aktuell ist, der gerade auf Amazon Prime läuft und der heißt Ferrari.
Oh,
Michael Mann.
Ferrari. Ich spreche über Ferrari von Regisseur Michael Mann. Das ist natürlich der Grund, warum ich mir den angeguckt habe. Ich bin überhaupt gar kein Autofan, also für diejenigen, die jetzt die Ironie nicht ganz verstanden haben. Wir machen
Disclaimer am Anfang.
Okay, sehr gut. vier Reifen, Lenkrad, Hauptsache bringt mich von A nach B. Ne? Ich kann überhaupt nicht so Auto-Enthusiasmus verstehen. Also es ist in Ordnung, ich verurteile das auch gar nicht. Nur für mich ist das nichts und auch Formel 1 hat mich nie sonderlich interessiert. Auch wenn ich zwangsläufig durch die Familie ein bisschen mal verfolgen musste quasi, als ich noch jung war und nicht über das Fernsehprogramm entscheiden durfte. habe ich jetzt Ferrari angeguckt. Und natürlich, weil er auf Amazon Prime lief, also er ist verfügbar, falls man ein Amazon Prime-Abo hat. Und er ist von Regisseur Michael Mann. Der hat so geile Sachen gemacht wie Heat. Punkt. Ja. Nee, ich habe dann echt überlegt, so boah, wann war denn so der letzte richtig geile, wo ich gesagt habe, boah, Michael Mann, richtig, oh shit, war richtig geil.
Heat.
Das war
wirklich naja, Heat. Miami Vice und so fand ich schon noch gut.
Ja, ist auch nicht, Michael ist Mann, kein oder? Rotz, ne, ist auch stylisch und alles cool und so. Naja, aber so ein Film, der mich zuletzt, also von ihm jetzt so richtig überzeugt hat, war dann halt er. Und eine Sache, die ich neulich für mich entdeckt habe, das ist so eine kleine Passion, weil ich auch wieder auf Letterboxd etwas aktiver bin, weil ich einfach diese Diary-Funktion nutze, damit ich einen Überblick habe, über was ich geguckt habe und so weiter. Es gibt so Leute, die schreiben so Einsatzrezensionen. Und da gibt's ein paar Leute, die sind halt sehr lustig. Und das ist wirklich so ein Ding, da sind so ein paar richtige Perlen. Bei dem Film ist bei Ferrari gibt es unter anderem die Review, die ist einfach nur Adam Driving. In der Hauptrolle als Enzo Ferrari haben okay. wir Adam Driver, den wir gar nicht so häufig fahren sehen und der auch Enzo Ferrari nicht wirklich ähnlich sieht, denn Enzo Ferrari in Jung sieht eher aus wie Mesut Özil.
Eben.
Googelt also, jetzt.
Ist ja, als ich so? Das gelesen habe, dass die Adam Driver besetzen, dachte ich auch so, was ist das für ein Witz.
Aber er ist der Man to go für italienische Charaktere
so,
in der
ja,
Geschichte.
Ja, weil es mit Gucci so super funktioniert hat. Ne?
Und das ist das Ding. House of Gucci war für mich eine absolute Katastrophe. Ich fand den Film so albern. Für mich hat das fast schon The Room Niveau.
Ja.
Der ist von Ridley Scott. Und ich fand den halt so albern. Und meine Frau auch. Wir waren da im Kino und haben gedacht, was ist denn hier los? Meinen die das ernst?
Ja.
Aber
Jared Leto allen voran, ey.
Ja, ja. aber für eine Persiflage war es dann doch wieder zu ernst gespielt. Und jetzt ist halt Ferrari der Film, mit dem Adam Driver schon wieder einen Italiener spielt, den es wirklich gab, gibt.
Aber hey, ganz ehrlich, bei Ridley Scott glaube ich ja, nachdem ich dann Napoleon gesehen habe, dass der solche Sachen einfach, dass der da so eine Comedy reinbringen will. Weil als Comedy hat Napoleon für mich nämlich echt funktioniert.
Den habe ich nicht gesehen, aber ich habe auch gehört, dass viele meinen, House of Gucci muss man so mit einem zwinkernden Auge sehen.
Ich glaube nämlich auch.
Ja, aber ich habe das
damals verstanden. Halt auch versucht ernst zu nehmen und es hat halt nicht funktioniert.
Ich wusste das nicht, ne? Bei mir, also ich habe das auch nicht so gespürt. Ich fand es eher unfreiwillig komisch.
Genau.
Und eine Satire oder auch, weiß ich nicht, eine Comedy oder so sollte mir schon zu verstehen geben, dass das jetzt hier auch albern ist. Also sowas wie Hotshots.
Oder es ist halt vielleicht sehr genial.
Und es ist super genial und ich war gar nicht offen dafür. Will ich gar nicht absprechen. Dennoch fand ich halt House of Gucci total daneben, weil ich auch nicht verstehe, warum man die dann, also im Original, wenn das halt englischsprachige Menschen machen, warum man die dann halt mit einem italienischen Akzent sprechen lässt.
Ey, Alter, ich bin so bei dir. Es gibt für mich da nur eine Herangehensweise, die sollen es so machen wie bei Tschernobyl. Erzählt doch, dass das alles Russen sind, aber lass sie doch alle Englisch sprechen. Was soll dieses Akzentgedöns? Aber es ist halt, ne, man will dann halt, also oder die Studios wollen halt, dass man dann die ganze Zeit spürt, dass wir dort sind und so. Das hat es ja auch mit Frankreich schon gegeben, dass du dann hast Engländer und Amis, die spielen Franzosen und sprechen dann halt mit dem französischen Akzent. So bescheuert.
Sure. Es gibt den Film auch The Death of Stalin aus dem Jahr 2017.
Kenne ich auch, ja.
Da haben die das auch gemacht. Ne? Mhm. So, das sind alles Russen, aber ist egal. So, da spielen Briten mit, da spielen Amerikaner mit und jeder spricht mit seinem Akzent. Ist egal. Ja. Weil wir wissen ja, okay, es sind Russen, aber die Schauspieler sind nun mal englischsprachig. Eben, ja. Und dann dürfen die halt in ihrer Landessprache sprechen, weil sie dann vielleicht auch besser spielen können. Also liegt ja nahe.
Und ich finde es super. Und, also gerade bei Death of Stalin hat es für mich toll funktioniert.
Ich bin am Anfang drüber gestolpert, weil ich gedacht habe, Moment, das sind ja Russen. Hä? Und dann habe ich auch verstanden, ah gut, aber okay, ich verstehe, das sind alles Russen, also dann können die auch so sprechen. Ist ja, verstehe ich. Oder man nimmt einfach Russen, die Russen spielen, und benutzt Untertitel.
Ja, nur dann wird's halt schwierig mit dem Budget und ne, du brauchst ja Stars, um so eine Finanzierung zu stemmen. Und so.
Das ist die Sache und du kannst es auf dem amerikanischen Markt nicht anbieten und so weiter und so fort. Und Untertitel lesen mögen die meisten Menschen nicht. Es bringt so viele Probleme mit sich. Naja, auf jeden Fall. Also Michael Mann hat das Drehbuch geschrieben und natürlich geht der Film über 2 Stunden, das ist ja vollkommen klar. Ja, wir haben hier ein Biopic. Das muss über 2 Stunden gehen, weil sonst ist halt kein Biopic. Das darf halt nicht kürzer sein. Und dann habe ich gedacht, so, ey, mal gucken, was das ist über das Leben von Enzo Ferrari. Dann zu meiner Überraschung geht's gar nicht um Enzo Ferrari als Rennfahrer, sondern es geht darum, als er älter ist, als ihm Ferrari, also so die Firma Ferrari, gehört und er halt die seinen Rennstall betreut.
Okay.
Und dann, es geht auch um die Rennen, aber es geht vor allem um ihn als Person, um seine Beziehung zu seiner Frau. Das ist die Laura. Laura wird gespielt von Penelope Cruz, die tendenziell eher einen spanischen Akzent hat, als Spanierin ist. Und aber auch es geht sehr viel auch um seine seine Affäre. Also er hat es wird klar, dass er halt mit sehr vielen Frauen schläft und dass die Laura, seine Frau, das irgendwie toleriert, wie das so in 50er, 60er Jahren anscheinend häufiger der Fall war. Aber es ist halt eine besondere, das ist die Lina, wird gespielt von Charlene Woodley und die, mit der er auch ein Kind hat. Also das ist jetzt auch kein Spoiler, weil also der Sohn ist, glaube ich, derjenige, dem heute Ferrari gehört. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber so irgendwie ungefähr. So ungefähr ist es. Und da geht es halt dann viel um diese Beziehung und es ist halt dann auch wieder sehr dramamäßig. Das heißt, es geht schon in so die Richtung House of Gucci.
Okay.
Und Adam Driver spielt genau wie in House of Gucci.
Oh nein.
Es ist genau das Ding. Und es ist auch genauso albern. Das ist einfach mal ganz ehrlich. Oh je.
Ich war selten so unentschlossen, ob ich einen Film sehen will oder ob ich ihn nicht sehen will, wie bei dem hier gerade aktuell. Also.
Ja, es war wirklich... Ahnung. Ja, es war so ein Ding, Wochenende, ich habe mal nichts unternommen, weil es mir irgendwie, ich war noch nicht ganz fit und so und dann war, komm, jetzt haben wir Zeit, lass mal anschmeißen, Michael Mann, was kann schief gehen?
Alles.
Ich hatte halt wirklich so das House of Gucci-Gefühl, um das mal einzuordnen. Ich finde aber Ferrari, das kann ich schon mal sagen, nicht so schlimm oder nicht so schrecklich wie House of Gucci.
Okay.
Obwohl der auch sehr merkwürdig ist. Weil es ist halt schon sehr viel Drama-Aspekt drin und ich habe mich zwischendurch auch gefragt, okay, gut, warum hat man jetzt diese Zeit gewählt und was will der Film mir wirklich erzählen? Eigentlich erzählt der Film nur, dass Enzo Ferrari halt rumgehurt hat und dass er sich in eine Affäre verliebt hat. Und nebenbei kümmert er sich noch um seinen Rennstall. Dann gibt's einen Fahrer, der einen tödlichen Unfall hat und so, in spektakulärem Crash. Und dann kommt so ein junger Mann da rein, der hat aber auch eine Freundin, die ist Schauspielerin, das sieht er nicht so gerne. Ich denke so, was ist die Pointe davon? Die Pointe ist einfach, dass der Typ halt dann irgendwann die Rennen fährt als Ersatz und dann gibt's diesen riesen Crash von der Mille Miglia, oder wie das heißt, diese Rallye. Und dieser Crash ist halt so extrem brutal inszeniert. Und das ist halt, das konterkariert komplett den ganzen Film. Also es gibt so ein paar Crashs, die schon irgendwie spektakulär in Szene gesetzt sind. Und davor, sagen wir, die Rennszenen für jemanden wie mich, der jetzt nicht so autoaffin ist und in dem Autorennen auch generell in Actionfilmen, Autoverfolgungsjagden generell nicht so sehr am Herzen liegen, die aber durchaus wertschätzen kann, wenn sie cool gemacht sind, sprich Ronin und so weiter. Die sind gut gemacht, ne? Das ist cool gefilmt und so weiter. Aber dann gibt's diesen unfassbar brutalen Crash, der auch so zeigt, wie die Opfer dann da liegen. Sind die so geteilt in der Mitte, die Gedärme liegen auf der Straße, Gesicht halb weggefetzt, das Auge ploppt raus. Du denkst auf einmal so, jetzt bin ich bei Olaf Ittenbach, so jetzt bin ich hier beim Splatterfilm. Was hat das mit diesem Familiendrama zu tun? So, warum dieser krasse Bruch? Was soll das? Will der mich jetzt hier kurzzeitig schocken? Ich denke so, ne, also gut, für mich persönlich jetzt natürlich ein ganz normaler Dienstag, ne? Aber für normalen Film gucke, der jetzt nicht so splatter-affin ist, wahrscheinlich schon irgendwie schockierend, aber ich denke mir so, ja, warum? Also warum soll das da rein? Mhm. Das ist ein ganz merkwürdiger Film. Ich weiß wirklich nicht. Also er hat mir nicht sonderlich gut gefallen, das kann ich schon sagen. Insgesamt auch unterdurchschnittlich, aber ich irgendwie konnte ich dem noch mehr abgewinnen als House of Gucci. Wahrscheinlich, weil ich schon so ein bisschen Gucci geschädigt war. Mhm. Ja, wie gesagt, diese Sache mit dem Akzent, also gerade bei Adam Driver, der gar nicht so viel drivet hier, ist es so, dass er manchmal in so einen russischen Akzent wechselt, habe ich den Eindruck gehabt. Mhm. Und in manchen Sätzen, die er so raus, so ganz schnell mal so rausflutschen lässt, da ist er, glaube ich, komplett ohne Akzent. Mhm. Habe ich gedacht, so, hä? War der gerade nicht in Character? Was ist denn hier los? Ja, das ist natürlich auch Regie-Sache. So, warum lässt man das drin?
Ja, ja, ja. Oh Mann, ey.
Merkwürdig, ja. Wie gesagt, bei House of Gucci, oder wie du gerade gesagt hast, Lee, ne, bei House of Gucci, klar, wenn man das irgendwie als Komödie sieht oder so, ist das bestimmt auch so drüber, dass es wieder witzig ist. Mhm. Ich weiß, sehe ich hier irgendwo eine Einschätzung, was das für ein Genre sein soll? Ich bin mir da wirklich nicht sicher. Also ich würde ja sagen,
wahrscheinlich war es nicht so intendiert, oder?
Ja, wahrscheinlich
Drama-Biopic, ja.
Denke ich auch, ja.
Wahrscheinlich ja, das nicht als Komödie intendiert, meine ich.
Es ist natürlich ein Biopic, das ist vollkommen klar, aber also ob das jetzt irgendwie noch was anderes hat, aber irgendwie ich weiß es nicht. Hat mir nicht gut gefallen. Hm. Weil ich einfach nicht weiß, was möchte er mir erzählen. Mhm. Und das, was er erzählt, ist halt jetzt auch nicht so, also das kannst du auch in einem Wikipedia-Eintrag lesen. Hm. Du kannst auch lesen, dass er da den Sohn hatte und dass er da, also das sind so Stationen im Leben. Und auch das mit der Mille Miglia, na klar, es ist nicht so, es ist halt krass in Szene gesetzt, das muss man schon sagen. Aber kannst du auch nachlesen. Weiß ich nicht, ob ich über 2 Stunden jetzt Film brauche dafür.
Ja, ja, klingt so.
Wolltest du den denn sehen, Lee?
Ja, schon. Eigentlich schon, ja. Ich hatte da ähnliche Ängste. Also, weil ich, sehen wir ja ähnlich. Also, dieses House of Gucci-Trauma sitzt dann schon ein bisschen tief.
Ja, und hier ist so ein bisschen aufgewärmt.
Na, super. Und ich finde, also gerade bei Penelope Cruz, ich hatte das auch schon mit ihr, weil die ja mal Donatella Versace gespielt hat. Und da ging es mir nämlich auch so. Die hatte da mehr einen spanischen Akzent drin als einen italienischen.
Aber die Optik war krass. Du meinst,
ja, klar.
Die Optik war schon.
Die denkt
gut
sich wahrscheinlich.
Ja, also optisch super.
Das hat ja auch mal hier Peter Stormare oder Peter Stormare oder, ne, also dieser, der ist ja Norweger ursprünglich, glaube ich.
Schwede,
ja.
Ach, Schwede, sag ich doch. Genau, alter Schwede. Der hat doch auch mal in irgendeinem Interview gesagt, weil der halt häufig so Osteuropäer gespielt hat, ja. Russen, Georgier, Bulgaren, keine Ahnung. Und dann haben die ihn immer gefragt, so von wegen, kannst du diesen Akzent machen, bulgarisch? Das ist, ja klar, auf jeden Fall. Und hat einfach irgendwie immer so einen osteuropäischen Akzent gemacht, so, weil der meinte, das wissen die doch eh nicht. Die können doch eh keinen Unterschied zwischen bulgarisch, russisch und so, können die ja eh nicht unterscheiden. Und wahrscheinlich denkt sich Penelope Cruz auch so von wegen, ja komm ey, ich bin Spanierin, ich gebe mir doch so keine Mühe. Mhm. Ich trage mal ein bisschen meinen eigentlichen Akzent auf und gut ist. Mhm. Ja, also irgendwie, ich weiß nicht, das ist, ich mag Biopics generell schon. Ich kann dem normalerweise viel abgewinnen. Ich liebe aber so Biopics wie zum Beispiel Private Parts, hier über Howard Stern.
Ja, den liebe ich auch, den magst du.
Ja, oder hier Larry Flint, wo der Woody Harrelson den spielt. Ne? Mhm. Aber sehr geil fand ich auch hier, der Weird Al Yankovic letztens.
Ja.
Weird Al.
Ja.
Sehr geil, weil das halt überhaupt nichts mit der Realität zu tun hat. Weil das einfach das Mittel des Typen genommen hat, um halt dieses Biopic zu erzählen.
Ja, wird der Figur enorm gerecht, der Film.
Ja, das fand ich super genial. Das hier finde ich überhaupt nicht genial. Das ist weit entfernt. Und dann bringe ich euch hier noch ein paar Daten, die ich mir notiert habe.
Mhm. Ja, aber sag mal so, die Schauwerte, die der hat, die haben dann scheinbar doch dafür gesorgt, dass du da irgendwie durchgekommen bist oder so. Dass du den nicht gut findest, das habe ich mitbekommen, aber.
Ich breche den ja nicht ab.
Okay.
Ja, aber mehr schlecht als recht durchgekommen.
Ja, also ganz ehrlich, so schlecht, dass ich den jetzt ausmache und nicht weitergucke, das Das muss schon sehr, sehr schlechter Film sein.
Nein, ich meine jetzt, du hast dich nicht nur gelangweilt bei dem Ding.
Nee, das nicht, ne? Also so die Rennszenen, also komischerweise haben mir dann die Szenen gefallen, die mir normalerweise in Filmen dann nicht so wirklich gefallen, weil so Rennszenen sind mir eigentlich nicht so wichtig. In dem Film waren die dann schon irgendwie cool. Ich habe halt die ganze Zeit auch gewartet, so dass es jetzt auf irgendwas Spektakuläres hinausläuft. Das war dann irgendwie dieser Millimilia-Crash, der irgendwie auch, ja, also der hätte fatal für Ferrari sein können. Die Sache ist nur, dass auch in dem Film, ich weiß jetzt nicht, was daran Spoiler ist oder nicht, weil das einfach eine wahre Geschichte ist, in dem Film wird halt innerhalb von 2 Sekunden klar, ach, das waren gar nicht die Reifen, das lag an was anderem. Also es wird halt einfach klar, dass Ferrari da nicht dran schuld war. Und dann ist das eigentlich auch, dann ist das Thema auch vorbei.
Okay, schön.
Hätte man das noch ein bisschen als Spannungskurve aufhalten können.
Vielleicht in einem anderen Film, in dem es dann halt um das geht, aber es geht dann irgendwie nicht darum, es geht dann doch eher um wie er mit seiner Frau umgeht. Es geht dann so darum, weil die Frau hat Anteile an der Firma und dann geht es auch wieder darum, Ferrari geht schlecht. Er will aber nicht mit Fiat und anderen kooperieren, weil aus irgendwelchen Prestigegründen, bla bla bla. Und ja, es geht eigentlich darum, ob er sich gut von seiner Frau trennen kann oder nicht, wegen der Anteile und ausbezahlen. Es ist halt eher sowas. Ne? Das klingt jetzt, wenn ich darüber erzähle, merke ich, das ist wirklich ziemlich langweilig.
Ja, als nächstes bringst du dann den Lamborghini-Film hier mit Frank Grillo.
Gibt's da auch einen von?
Ja, da habe ich auch mit dem Gedanken gespielt, den zu gucken. So, ja.
Der ist noch recht frisch.
Eieiei. Ja, soll ich erstmal sagen, was die anderen so vergeben haben?
Ja, hau raus.
IMDb hat 6,5 von 10. Das ist jetzt nicht so schlecht, ne? Mhm. Metascore ist 72. Das bedeutet, das Kästchen ist grün.
Wow. Mhm. Okay.
Also irgendwas haben die Leute daran gesehen.
Das sind die Kritiker, die konnten dem was
sagen. Ja, die Kritiker meine ich ja. Mhm. Die haben anscheinend irgendwas daran gesehen. Ich bin Kritiker, ich sehe das nicht so. Mhm. Letterbox 3,2 von 5 Sternen.
Wie viel?
3,2.
Ja, Variety vergibt 100, ne? Das ist schon krass.
Echt, ja?
Von was? Von wie viel?
Von 100.
100 von 100.
100 von 100?
100 von 1000 hätte Manu noch verstanden, aber 100 von 100, what the fuck.
Ja, okay, New York gesagt, Magazine,
ich
mein,
ich
auch.
Bin da also vielleicht, ist krass. Sorry?
Ja, weil ich gerade gucken wollte, wie sich der Metascore zusammensetzt, weil der ist schon nicht schlecht mit 72 und da müssen eben ein paar richtig gute bei sein und sind es auch. Das ist hart.
Und das hat mich sehr verwundert. Auf der anderen Seite, ich bin jetzt vielleicht nicht die ideale Messlatte für sowas. Mhm. Bei so einem Film?
Also im privaten Leben geht es mir genauso wie dir. Ich bin überhaupt kein Autofreak. Ich kenne mich mit Autotypen nicht aus und ich finde dieses Formel 1 und diese Autorennen, weißt du, wo die im Kreis fahren, wo sich Leute das da 9 Stunden reinziehen,
ja, verstehe ich auch nicht.
Konnte ich nie nachvollziehen. Aber in einem Film, bestes Beispiel hier Ford vs. Ferrari hier, Grand Prix und so, weißt du, oder diese alten Filme, selbst hier.
Rush war gut.
Rush oder selbst der mit Tom Cruise hier. Wie ist er denn?
Tage des Donners.
Genau, Days of Thunder, Tage des Donners. Selbst die finde ich spannend. Auch wenn ich jetzt kein Autofan bin, kann ich mir schon Filme darüber angucken und Marco verfolgen.
Talladega Nights, hallo?
Ja, sowieso.
Gone in 60 Seconds.
Ja, der geht auch noch klar.
Geht es da so um Autorennen, wirklich?
Nee, es geht eher
um Ja gut, Autos, es geht aber um Autos. So, ja.
Autos stehlen und so. Ja, der ist okay.
Also nur, weil ich keine Autos mag, heißt nicht, dass ich die Filme da nicht genießen kann. Das,
Na gut, pass auf, ich habe einen heißen Tipp.
Na, Horus.
4.
Geil.
Wissen die Reihenfolge?
Peter darf als nächstes.
Also für mich ist das echt schwierig, weil mit Punkten haben wir es ja nicht so. Mhm. Und vor allem nicht untereinander. Und vor allem, weiß ich, ist mal Hü, mal nicht mehr Hü.
Jetzt jammert er wieder ewig und dann stimmt's wieder.
Nein, das ist nicht meine Taktik. Also beziehungsweise, ich habe keinen blassen Schimmer. Ich würde auch irgendwas zwischen 4 und 5 sagen, aber...
Gut, ich notiere, Peter, 4 bis 5.
Das geht?
Nein, natürlich nicht.
Stützräder Schade. Hier.
Dann nehme ich noch die Mitte davon.
Okay, 4,5, ja. Mhm. Good guess.
Bevor du die 4 genannt hast, hatte ich die auch vor Augen. Insofern, das war die gleiche Zahl, die mir auch vorgeschwebt hat, da bleibe ich auch bei 4.
Okay. Das ist genau richtig, 4.
4 ist richtig.
Das ist eine 4 von 10 für mich, ja.
4 von 10.
Yeah. Und das so umgerechnet, so von, wenn ich so bei Letterbox vergeben müsste, wäre ich so bei 2 von 5.
Ja.
Weil so handwerklich ist schon ganz gut, aber
mhm.
Ja, da habe ich gedacht, so komm, 4 von 10 kannst du geben.
Ja.
Herzlichen Glückwunsch.
Sehr schön.
Ja, danke.
Aber ist ja jetzt auch nicht weit weg. Also.
Nee, also es ist noch alles, ist noch recht spannend, oder? Ist noch alles drin, oder? Ist einer jetzt hier komplett abgeschlagen?
Naja, also du bist schon bei 2 Miesen.
Insgesamt?
Oh. Ja.
Ja, gut.
Ach so.
Das geht ja noch.
Ja, die anderen haben halt eher einen.
Ja, das ist ein Punkt Unterschied, Entschuldigung. Also.
Ja gut, ich habe einen halben.
Ja gut, was hat einen halben hier?
That's why nobody messes with Switzerland.
Naja, abwarten. Jetzt haben wir ja einen gemeinsamen Film. Da. Nee, jetzt kommt erstmal Guess und dann haben wir noch einen gemeinsamen Film und da kann ja wieder alles.
Das ist falsch, aber ja.
Was?
Meine ganze Belmondo-Rezension hast du schon, die ist schon in Vergessenheit
geraten. Hat er verschlafen.
Ja, du hast recht, zwar schon. Nein, okay, dann haben wir jetzt den gemeinsamen Film.
Wir haben jetzt
in der Tat. Es
ist schon spät.
Aber was ich nicht weiß, ist, ob ihr mitbekommen habt, dass wir irgendwann mal das Punkteraten bei gemeinsamen Filmen umgestellt haben. Weil die raten wir vorher. Ihr wart, glaube ich, das letzte Mal da, wo wir das noch hatten, dass wir danach geraten haben.
Was null Sinn ergibt, ne?
Wirklich? So lange waren die nicht?
Ja, ohne ein Wort zu hören von den anderen.
Ja. Ohne ein Wort zu hören. Wir müssen den anderen einfach nur einschätzen, wie er womöglicherweise diesen Film gefunden hat.
Wow. Das ist noch mehr Glücksspiel.
Sehr viel Glück.
Ja, wir kennen uns doch hier, Alter.
Da darf man das? Glücksspiel im Internet so? Darf man das eigentlich einfach so machen?
Das ist doch kein Glücksspiel.
Das ist einfach
Profiling.
Es geht ja nicht um Geld, von daher passt das.
Das stimmt, ja.
Okay.
Wer muss anfangen?
Da gibt's keine Reihenfolge.
Hier ist egal, pass auf, ich habe mir eine Reihenfolge zurechtgelegt.
Ach so?
Ja. Die hau ich direkt raus.
Okay.
Lee 9 Punkte, Peter 8 Punkte, Manu 7 Punkte.
Okay.
Okay.
Ich hab mir nichts aufgeschrieben.
Ich weiß doch gar nicht, was ich gebe.
Hast du keine Gedanken gemacht?
Ja doch, ich habe mir das aufgeschrieben.
Na, dann weißt du es.
Okay, ich will einer von euch. Große Begeisterung, dann mache ich weiter. Ich sag, Guess ist bei 8,5. Und ich sag, oh fuck, ich sag Peter 7,5 und Manu 8.
Mhm.
Okay, ich versuche jetzt. Das ist super schwer. das ist richtig schwierig.
Ja, ist nicht ohne.
Boah, Guess. Nee. Auch diesen Film noch mal so richtig vor Augen holen jetzt.
Jetzt weißt du, wie es mir geht, als ich Lee bei Haus an der Friedhofsmauer raten musste, wo der gelandet sein könnte, Alter. Das ist ein Albtraum, ey.
Also das muss weit unter 5 gewesen sein. Was hast du gegeben? 3?
Ja, ich glaube, war es ein 3?
Oder ein 2 sogar? Hätte ich jetzt getippt, ohne zu wissen.
Irgendwas in dem Dreh, ja. Ich habe ihn auch in
die richtige Region. Das habe ich mir gedacht, weil es ist kein Schauspielkino, das ist Fulci, das ist sehr speziell.
Ja, das ist schon spannend
immer. Und Fulci ist halt viel Ranz.
Aber jetzt seid ihr dran.
Aber atmosphärischer Ranz. Deswegen.
Finde ich auch.
Haus an der Friedhofmauer, 9 von 10.
Da lacht er nicht aus.
Also ich bin von Haus an der Friedhofsmauer noch nicht mal der größte Fan. Nee, das stimmt gar nicht. Aber Lee so. Ich würde natürlich höher gehen aus anderen Aspekten, aber natürlich. Aber ich habe mir gedacht, dass Lee so bei 2 bis 3 landen wird.
Lee, okay, Lee heute Nacht.
Ja, wirklich. Also vor allem nicht mal der größte Fan. 9 von 10. Ja, geil. Okay.
Nein, das ist 9 von 10 war jetzt auch übertrieben, aber
ja, gut.
Das ist jetzt eher um den Gag zu machen, aber ja. Guess 8 von 10. Lee 7,5. Peter gibt auch eine 8 von 10.
Mhm. Okay.
Okay, ich liebe ja das Pokern. Mal schauen. Guess 8,5. Leo Manu 8.
Okay. Spannend.
Du hast also allein, wir haben ja alle sehr, sehr hohe oder? Zahlen genannt. Das heißt, irgendwie jeder von uns geht, jeder von uns findet den Film auch irgendwie gut, ne?
Ja, könnte man meinen.
Könnte man daraus Schlussfolgern.
Könnte man daraus Schlussfolgern, ja. dass den keiner von uns komplett irgendwie scheiße fand.
Wir reden von zumindest, dass jeder gewisse Qualitäten des Films zu schätzen weiß.
Das stimmt, ja. Interessanterweise ein Film, den uns unser Supporter Azubi Dennis mit in den Pott geworfen hat, der ja auch euch supportet. Insofern ein guter Bekannter,
ja, den ihr Dennis, schon
persönlich kennenlernen durftet.
Er durfte uns persönlich kennenlernen.
Oder so, ja.
Natürlich so. Ja, und der hat einen Seconds reingeschmissen. Der Mann, der zweimal lebte. Aus dem Jahr 1966.
Ja, der Regisseur ist auch nicht gerade Nobody. John Frankenheimer.
Mhm.
Den hatte ich hier auch schon. Birdman of Alcatraz. Manchurian Candidate hatte ich hier das Original.
Ja, Manu hat eben Ronin angesprochen.
Ja, auch ein gutes Beispiel. Und er hat Grand Prix gemacht, wenn er gerade bei Formel 1 sind. Also ist auch ein Klassiker des Genres.
French Connection haben wir gar nicht genannt, ne?
Den zweiten,
den
aber
zweiten
nicht, oder?
Hat er.
Den zweiten, ja, zweiten Teil. Ja, ja.
Stimmt, ja, den zweiten ist von ihm.
Den habe ich auf jeden Fall irgendwie damit.
Den habe ich immer noch nicht gesehen, ey. Muss ich mal gucken, ey. Den ersten mehrfach, den zweiten noch nie. Okay.
So, basierend auf einem Roman von David Eli hat das Louis John Carlino geschrieben.
Ja, der hat The Mechanic gemacht, von 72 hier, das Original, wo es auch mal ein Remake gab hier mit Jason Statham und
ja, ja.
Ja. Ja.
Musik Jerry Goldsmith. Und ich finde auf jeden Fall erwähnenswert hier, dass die
Kamera.
Titles von Saul Bass sind.
Oh ja, das auch, ja.
Weil die Eröffnungssequenz fand ich schon abgefahren. Ist schon auch speziell, finde ich, vor allem für die Zeit.
Ja, vor allem war ich mir nicht bewusst, dass Jerry Goldsmith schon so früh einen Credit hat. Also, der ist ja in den 90ern
da
hatten
wir es schon mal von, Alter.
Echt, ja? War ich da schon? Das ist meine Dings, meine Amnesie.
Du hast irgendwie Jerry Goldsmith irgendwie nur in den 80ern und 90ern verortet.
Ja, irgendwie schon.
Ja.
Ich mag den Originaltitel sehr gerne.
Seconds. Mm.
Seconds, weil der so zweideutig ist.
Mhm. Ja, mindestens.
Seconds,
ja,
heißt ja Nachschlag. Also das heißt auch.
Das ist nett, dass du uns das erklärst.
Die zweiten, ja, weiß ich nicht, ob das jeder weiß.
Ja, erklärt es dem Publikum.
Meinst
du? Ja. Öffentlichen Podcast.
Also ich fühle mich immer so angesprochen, das ist so lustig.
Ja, das ist so, wenn ich immer davon ausgehe, Leute wissen das, dann heißt es immer von wegen, ey, ich könnte dir schon mal erklären. Also wie gesagt, so entweder die zweiten oder Nachschlag. Das finde ich ein bisschen passender als der Mann, der zweimal lebte.
Ja, und Sekunden ja auch noch. Also
das sogar auch noch. Guck mal, die drei, wie Jorge gesagt hat.
Sekunden ist auf jeden Fall seltsam, ja.
Stimmt, das habe ich schon.
Aber der deutsche Titel ist doch nicht unpassend, oder?
Ist nicht unpassend, aber ich finde den Original cleverer.
Du vermarktest den halt so, weil die Leute dann denken, das ist ein James Bond und gehen rein.
Klingt ein bisschen so.
Ja, ist aber witzig, weil das ist das, was mich an dem deutschen Titel irgendwie stört, dass das so nach Bond klingt.
Wäre aber eine harte Verarschung auf jeden Fall, wenn du den Film dann siehst und so einen James-Bond-Film erwartest.
Der ist hättest. Egal, du siehst ihn.
Achso, der Geschäftsmann.
Dann hast du im Zweifel einen guten Film gesehen.
Das erklärt auf jeden Fall eure, wie heißt es, hier die Titel von euren Videos, die Thumbnails und so.
Achso,
das macht der Peter.
Genau, eure Clickbait-Titel erklärt das auf jeden Fall hier. Einfach nur, man muss da reinhören müssen.
Ja, klar. Das ist auf jeden Fall. Das ist wichtig. Auch wenn die Leute, weiß ich nicht, haten oder das nicht gut finden, Hauptsache, die haben es gesehen.
Hauptsache reinhören.
Es gibt auch Leute, die, glaube ich, uns regelmäßig gucken und hören und das überhaupt nicht cool finden und sich einfach immer aufregen und kommentieren. Aber das Geile ist, die klicken und gucken jedes Mal.
Machen es trotzdem, ja.
Ja, bei mir nur aus Support.
Howard Stern-Phänomen, also, das ist halt immer gut.
Bei mir ist natürlich auch Support so. Also ich kann euch auch nicht mehr hören, aber ich lasse dann trotzdem das Video durchlaufen, damit ihr den Stream kriegt von mir. Also,
das kann ich verstehen.
Dann schon loyal. Ohne Ton halt.
Super. Ohne Ton.
Alright.
Worum geht's denn in dem Film?
Um Arthur Hamilton. Mhm. Der ist Vizepräsident bei einer Bank und kriegt nachts dubiose Anrufe von einem von seinem besten Freund, der eigentlich schon längst tot ist.
Mhm.
Charlie.
Mysteriös.
Total mysteriös. Und plötzlich gibt ihm Charlie einen Hinweis, dass er zu einer Adresse gehen soll, was er da noch macht. Dann so ein bisschen Schnitzeljagd, weil dann muss er irgendwie noch woanders, wird er noch woanders hingeschickt und dann ist er da in so einer was ist denn das? Alter, so was Fleischerei-ähnliches, also halt irgendwie so ein Ort, wo Tiere zagt werden. Und da wird er dann in so ein Hinterzimmer geführt und plötzlich sitzt er da bei so einer Firma, die ihm anbietet, dass er plötzlich ein völlig neues Leben beginnen kann. Die sagen, wir täuschen deinen Tod vor, können da alles vorbereiten und kriegst eine komplett neue Identität. Du bist umoperiert, dass du sowohl anders aussiehst, als auch anders klingst.
Ja, kriegst das Gesicht von Nicolas Cage. Nicolas Cage kriegt das Gesicht von George Walter.
Genau. Und so kann er seinem aktuellen Leben entfliehen, weil es sieht auch so aus, als wäre er da nicht besonders happy. Wir sehen so ein bisschen nicht stattfindende Interaktion mit seiner Frau und eben ja dieses Hamsterrad.
Alles eingeschlafen.
Obwohl er eigentlich einen ordentlichen Job hat und ein ganz gutes Leben, aber er ist halt nicht glücklich und fühlt sich halt irgendwie ferngesteuert. Und deswegen gibt es was Neues und dann überlegt er sich das auch nicht, gar nicht mal so lange und macht das dann.
Hm. Ja, weil er auch die Option hat, einfach 10 Jahre jünger zu werden und auszusehen wie Rock Hudson. Das ist halt schon mal,
das ist natürlich schon mal richtig cool. Ne? Also wir erfahren noch? Zumindest nicht, ob er das erfahren hat im Vorfeld.
Ja, okay.
Aber stimmt. So läuft es dann, ja. Er wird operiert und plötzlich sieht er aus wie Rock Hudson.
Hm. Aber er wird ja auch ein bisschen unter Drogen gesetzt, ne?
Naja, er wird auch so ein bisschen erpresst mit dem Video, ne?
Ja, genau. Also ich weiß nicht, ob das ein Detail ist, was wichtig ist für die Handlung, aber ja, also diese Entscheidung wird forciert, indem die ihn erpressen. Er wird erst unter Drogen gesetzt, dann passiert was, was sie aufzeichnen und damit haben sie ihn in der Hand. Und so
aber er hat ja die Möglichkeit, etwas machen zu können, worauf er Bock hat. Die fragen ja ihn so, was würde er denn sonst gerne machen? Und dann sagt er, er will gerne Maler.
Ja, erstmal wollte er Tennisspieler sein. Da sagen die, ja, vielleicht hast du noch eine Alternative für uns. Das haut mit dem Alter nicht mehr ganz so hin.
Ich glaube, John Randolph, der den Arthur Hamilton spielt, der war zu dem Zeitpunkt so 50, 51.
Mhm. Krass, wie
Katzen, älter 10 Jahre jünger. Damals, ey. Ja, ja, ist krass, wie 50-Jährige damals aussehen.
Oder?
Ja. Und wie die heute aussehen.
Die heute 70-Jährige aussehen, so sahen damals 50-Jährige aus.
Total krass. Aber John Randolph auch super gemacht, so diesen so im Alltag versunkenen Typ, der irgendwie schon total die Schnauze voll hat, irgendwie von allem. Mhm. Ja, auf jeden Fall hatte er dann die Chance in Kalifornien, Sunshine State, darf er dann auf jeden Fall Maler sein.
Ja, und zwar auch einer, der schon etabliert ist. Das heißt, er muss selber gar nicht wirklich irgendwie Skills mitbringen, was das Malen angeht. Das kann er dann so nebenher ein bisschen üben. Aber genau, er hat halt
auch so von wegen, ja, denn dein Stil findest du dann schon.
Ja, eben. Kannst dich ja umorientieren, machst irgendwie was Neues und so. Das ist dann halt dein Stil.
Sehr geil.
Und ansonsten ist er halt schon komplett etabliert, hat den Status, die dazugehörige Butze und anscheinend auch schon irgendwie einen Freundeskreis, der recht breit aufgestellt ist.
Wäre da so ein Assistenten, der rät ihm dann vielleicht mal eine Party zu schmeißen.
Dass ja, die Leute genau. Hatte so ein Butler,
die Leute kennenlernt John und so. Ja. Den haben wir übrigens gesehen bei Kiss Me Deadly. War das der Inspektor?
Ach.
Habe ich gleich erkannt. Echt so krass, in dem Film Noir, den man neulich hat.
Ja, ja, du hast recht.
Das ist der Polizist gewesen.
Okay, wie geil. Naja, und so beginnt er sein neues Leben. Also am Anfang muss er da schon noch hart irgendwie trainieren und kriegt Physiotherapie und alles mögliche. Also nach so ein paar Monaten haben sie dann so fit, dass er halt da in Malibu in diese Butze ziehen kann. Mhm. Hat dann eben diesen Angestellten, der von der Firma auch ist. So, das heißt, der kann auch jederzeit eben, wenn irgendwie nicht klar ist, wie er sich in irgendeiner Situation verhalten soll, hat er eben den so als Bindeglied zur Firma. Ja, und wie weit erzählt man jetzt?
Das ist ein bisschen nicht mehr viel weiter, ne?
Nee. Die Frau noch?
Ja, genau. Er lernt eine Frau kennen.
Ja, ja, wichtig. Ja,
stimmt. Lernt eine Frau kennen und die nötigt ihn dann auch so ein bisschen, Dinge zu tun, um seinen Horizont zu erweitern, auf die er so eigentlich nicht Bock hat. Und sie sagt aber, vielleicht wäre das gerade das, was du machen musst, um aus deinen Sachen auszubrechen, so um mal was Neues zu erleben.
Kann man doch sagen, so hippie-mäßig, ne?
Ja, das entpuppt sich dann als solches, ja.
Genau, ja, das darf man, glaube ich, schon sagen, so, ne? Dass es dann so in die Richtung geht, was wofür er ja dann tendenziell eigentlich schon zu alt wäre oder mit dem er abgeschlossen hat. Aber es öffnen sich für ihn halt neue Horizonte, ein zweites Leben sozusagen.
Mhm. Ja, und wie sich das dann entwickelt, das ist, finde ich, tatsächlich ziemlich spannend gemacht und auch geil inszeniert. Also sowieso kommt der Film, finde ich, mit so ein paar optischen Spielereien daher, die ich vor allem für die Zeit hier auch wieder super untypisch finde und das ist echt spannend.
Handkamera, also viel Handkamera, was für, glaube ich, 66 sehr untypisch war.
Mhm.
Ey, da sind Sachen drin, die ich heute noch teilweise sehe, so als technischen Kunstgriff. Zum Beispiel diese POV von ihm in der Party, so, weißt du, wo die Kamera so hinter ihm ist und du siehst ihn so durch die Gegend taumeln, weißt du, wo die Kamera praktisch so hinter seinem Rücken ist und so. Das sind Stilmittel, die heute noch benutzt werden auf irgendwelchen.
Ja, genauso wie diese Einstellung, was hier wohl auch erstmalig gemacht wurde, ne? Das, weil ja witzigerweise James Wong Ho, der die Kamera gemacht, der DOP, war ja auch Oscar nominiert. Also der Film hat eine Oscar-Nominierung, die ist für Kamera.
Zeugt.
Und die haben hier erstmalig dieses Ding gemacht, dass du so ein Gestell baust, wo die Kamera an den Schauspieler geschnallt wird und dann hast du den Schauspieler halt nah zu sehen. Ich meine, das wird heute noch gemacht. Und das haben die hier halt erstmalig gemacht und das haben nun wirklich viele übernommen. Na, doch, also ich finde schon, der hat, kommt mit ein paar sehr interessanten Aspekten daher, der Film.
Ja, der ist nicht nur visuell, finde ich ihn sehr überzeugend, muss sagen, visuell wirklich top, gerade für die Zeit. Mhm. Also sehr, also Pionierarbeit geleistet, kann man, glaube ich, sagen. Ne? Also auf jeden Fall schon seiner Zeit voraus. Und schauspielerisch finde ich ihn auch cool. Also ich fand John Randolph und Rock Hudson vor allem, fand ich cool. Mir hat diese Hippie-Szene hat mir gefallen.
Das war geil, ja.
Das ist ein wilder
Was schreien die da immer mit dem Wein? Spill the wine, spill the wine, spill the... Die schreien immer das Gleiche.
Ach so.
Wo die da...
Ja, da geht es doch darum, dass sie Trauben zerquetschen.
Genau. Ja, genau, mit diesen Trauben-Dings-Szene. Auch sehr freizügig, ne? Für die Zeit.
Ja.
Man sieht hier Bubis und so, ne? Ja, das war auf jeden Fall sehenswert, kann man sagen.
George Bush ist auch.
Ja, Bush ist auch alles Mögliche. Also sehr freizügig. Der war schon sehr, ich glaube, der hat da schon sehr die Grenzen gepusht.
Ausgelotet, ja.
Denk ausgelotet, würde ich auf jeden Fall sagen. Muss allerdings sagen, für mich, es gibt so ein, zwei Szenen, die ein bisschen zu lang sind, finde ich. Also es liegt aber auch dann vielleicht an Sehgewohnheiten, das hat man damals auch dann so gemacht. So, der hat so ein, zwei Hängerchen.
Finde ich auch.
Vielleicht ein Hängerchen. Das ist schade, weil der sonst so inhaltlich ist der halt cool und visuell ist der cool.
Mhm.
Aber gut, das ist dann auch natürlich Stilfrage und ja, so ist er manchmal ein bisschen zu sehr auf der Bremse, aber ansonsten echt cool. Ich meine, wir müssen jetzt auch nicht mehr hinterm Berg halten, weil wir haben ja die Tipps schon abgegeben.
Ja, nee, das stimmt.
Ja.
Nee, ging mir genauso. Ich finde auch, der hat so ein, zwei Stellen, wo ich dachte, ja, okay, da hätten die ein bisschen das Tempo anziehen können.
Ja.
Aber ich finde das vor allem halt inhaltlich ziemlich cool. Weil du ja, wenn man nichts weiß im Vorfeld über den Film, kannst du auch über weite Strecken nicht wirklich wissen, wo die damit hinwollen.
Mhm.
Und ich finde, man erkennt dann so dieses, also dass da natürlich auch dieses American Dream Thema mit drin steckt. Weißt du, so dieses, du hast alle Möglichkeiten, was zu machen und ja, surprise, surprise, läuft nicht immer geil.
Klingt erstmal gut auf Papier.
Ja, und auch so dieses, ne, das ist, Gras ist immer grüner auf der anderen Seite des Zauns und solche Geschichten.
Ja, also, solange du halt auf der Seite bist.
Eben.
Und wenn du auf der anderen Seite bist, ja. Es ist immer die andere Seite. Und das verarbeitet der Film hier aber wirklich stark.
Finde ich also auch. Es ist clever gemacht und vor allem in Verbindung mit dem Ende ja auch spannend. Weil das, du kannst das so oder so verstehen dann.
Es ist auch ein mutiges Ende.
Total.
Finde ich, ne? Also man hätte das natürlich jetzt auch irgendwie anders auflösen können. Kitschiger auflösen können.
Mhm.
Wesentlich kitschiger.
Voll.
Und das geht dann schon in eine Richtung, die mir persönlich dann sehr gut gefällt.
Darf ich da kurz eine Frage stellen?
Schieß los.
Wie kann man das Ende anders interpretieren? Also gibt es da zwei Möglichkeiten, das auszulegen?
Das ist jetzt die Frage, ob wir hier spoilern sollen, weil wir reden, also
ja?
Wenn wir jetzt explizit über die Endszene reden wollen, dann spoilern wir.
Holt mal die Triangel.
Ohne Triangel wird nicht gespoilert. Das sind unsere ungeschriebenen Gesetze hier.
Ach, das heißt, man braucht nur irgendein Geräusch und dann darf man spoilern? Das müssen wir übernehmen.
Es muss ein Triangelgeräusch sein. Also wenn du ein Triangel zur Hand hast, dann hättest du schon längst spoilern dürfen, ja.
Okay.
Is there some kind of vest that I can wear?
Okay. Spoiler-Triangel. Guck mal, wie er mir die überlässt. Du kannst die auch mal gerne ertönen lassen. Du kannst das auch.
Du machst das doch so sensationell immer. Soll ich jetzt... Ich bin voll nervös, wenn ich jetzt plötzlich eine Triangel
in der Hand habe. Komm, ich will mal wissen, ob du das noch kannst.
Okay,
mach jetzt die Spoiler-Triangel.
Du machst das immer mehrfach, ne? Du machst das so leicht.
Ja, bei dir ist so ein bisschen ohne Gefühl. So. Das ist so einfach aufgehämmert.
Einmal fett auf den Gong gehauen, ja.
Jetzt wissen wir, wie Lees Sexleben von sich geht. Einfach nur...
Ja.
Ohne Gefühl von, einfach.
Könnte jetzt wieder Bushido zitieren.
Die Triangel.
Gute Frage.
Wir haben auch noch eine Fahrradklingel im Angebot, aber die steht für was anderes.
Ja, die steht für was anderes.
Ja.
So, ich notiere das Spoiler-Kapitel und jetzt können wir frei Schnauze drauf reden. Also, wer jetzt den Film noch nicht gesehen hat, der sollte hier vielleicht vorskippen.
Ja.
Und von dem verabschieden wir uns, von dem Volk. Aber guck den, ist eine Empfehlung von uns.
Ja, klingt so.
Ja.
Okay, aber Peter, du kannst scheinbar das Ende nur in eine Richtung verstehen. Ja. Nämlich?
Mein Gott. Er wird geopfert.
Geopfert heißt, sie bringen ihn um.
Ja.
Mhm. Ja. Das wäre eine Theorie.
Finde ich auch. Ich finde.
Wird das so nicht gesagt, oder?
Nicht.
Nee.
Nee.
Weil die zweite Theorie ist ja dieses Schneeballsystem, was wir hier haben.
Genau.
Praktisch
jetzt
immer,
geht's halt von vorne los. Du hast einen neuen angeworben.
Genau, einer wird akquiriert und yeah, du rettest dich dadurch. Mhm. Das hat er ja schon mal gemacht und es kann sein, dass er es jetzt ein zweites Mal geschafft hat.
Wir erfahren ja über seinen Freund Charlie, weil er ja gleich zu Beginn sagt, so, wir sind da verbunden, also ne, wir stecken da zusammen drin, ja, dass er einen neuen Versuch bekommt in dem Moment, wo er einen anwirbt.
Aber er hat doch keinen angeworben. Also der Rob
doch.
Hudson. Ja. Wen denn?
Ich meine, das hat er aber getan.
Ja, ja. Aber wer war das noch?
Recht?
Ja.
Ja, ja, hat er. Warte mal, wen denn? Gute Frage, Alter. Wieso weiß denn das keiner?
Ja.
Also, weil das war nämlich das, was mir fehlt, um das anders zu interpretieren.
Nee, nee, der wirbt jemanden an. Ziemlich sicher. Muss ich das jetzt raussuchen, weil wir im Spoiler-Teil sind.
Tatsächlich habe ich das so verstanden, dass er quasi.
Weil ich meine, er wehrt sich ja schließlich auch.
Ja, weil er davon ausgeht, dass er jetzt umgebracht wird. Aber das als Zuschauer, finde ich, hast du erstmal alle Optionen.
Okay. Aber so wird das tatsächlich auch allgemein interpretiert, von dem, was ich so gelesen habe.
Okay.
Deshalb, ich meine, ihr könnt nicht den Gegenbeweis liefern, wenn ihr nicht denjenigen liefern könnt, den er ans Messer liefert, mehr oder weniger.
Ja, Sekunde, ich recherchiere.
Wie recherchiert in der Zeit? So, wie fandst du den denn ansonsten, Peter?
Ich fand den sehr gelungen und gerade durch das Ende und gerade auch mit der mit dem Kreisschließen sozusagen, mhm, weil, ne, wie Lia eben gerade meinte, es fängt alles von vorne an und das ist halt, finde ich, ein sehr coole Art und Weise, das zu Ende zu bringen, weil es dann halt auch in letztlich ein sehr pessimistischer Ausgang ist, mhm, unabhängig davon, dass er stirbt, ne, aber es ist ja ein Film, in dem es um Existenz geht und durch die Entscheidung, die er anfänglich trifft, und ich sehe die halt tatsächlich nicht so hundertprozentig bereitwillig. Also er will das schon machen, aber er wird ja fast schon eher reingezwungen. Nicht nur durch das Erpressen, sondern auch dadurch, dass er so ein bisschen unzurechnungsfähig auch mit den Drogen gemacht wird. Die leisten ja da schon so eine gewisse Überredungsarbeit.
Ja, schon mit Nachdruck, ja.
Und letztlich, wir sind ja im Spoilerbereich, ja, letztlich bereut er das ja dann auch in gewisser Form, weil er ja schließlich auch irgendwann die Entscheidung trifft, zu seiner Frau zurückzugehen.
Ja, früher, er will ja noch aus diesem Büro, aus diesem Institut will er ja schon abhauen, weil er sich's anders überlegt hat. Das geht ja schon früh los, dass er da aufgehalten wird, weil da wollte er eigentlich schon raus.
Ja. Nee, aber ich meine, auch nach der Operation bereut er das ja auch in gewisser Form. Auch wenn er irgendwie danach so ein exzentrisches Leben führt, ne, das mit den Orgien, mit der Party und so.
Aber der
neue
fühlt
junge
sich da
Frau
nicht wohl. Ja, der fühlt sich da nicht,
ja,
wohl,
aber
man
ist,
merkt richtig,
ja,
auf der Party.
Er sieht ja darin auch keinen wirklichen Sinn in seinem neuen Leben.
Mhm. Nee, es ist halt nur auf dem Papier geil.
Ja. Eben, das ist es halt, ja.
Das ist dieses Grass is greener, was du meintest vorhin.
Ja, ja, also ich habe jetzt nochmal geguckt, ich finde es tatsächlich nicht, aber ich kann mich halt dran erinnern, also er sitzt ja ewig da und sagt, nee, ich weiß niemanden. Ne? Also er weigert sich ja schon recht lange.
Genau. Und dann geht's um sein eigenes Leben und dann passiert
und
doch irgendwas.
Eben. Also ich meine, Charlie steht dann plötzlich wieder auf der Matte.
Aber das, die Sache ist doch, wir erfahren die ganze Zeit euch nur, der hat zwei Bezugspersonen. Das ist seine Frau und es ist sein bester Freund, den wir auch eigentlich den ganzen Film lang nicht sehen, außer dann halt da in diesem, ne, da wo das halt alles passiert. Das halt am Anfang und am Ende. Mhm. Und ansonsten.
Der Company.
Genau. Ansonsten hat er null Bezugspersonen.
Wir
lernen ja keine Personen kennen, bitte?
Weil sie ist doch kein Second, oder? Die er da kennengelernt hat.
Nein,
Nora?
Die ist von der Firma.
Die auch, ja.
Ach ja, stimmt.
Das
die war
ist auch Beauftragte.
Firma. Ja, stimmt, ja.
Genau. Ja, also, aber wie auch immer. Ich finde trotzdem, dass der Film da zumindest ein bisschen den Interpretationsspielraum lässt, weil wir es ja nicht sehen, was de facto passiert. Aber klar, also so, er hat Angst. Und ich glaube, es ist aber auch für ihn diese Realisation, dass die, weil die sprechen ja von dieser einen Abteilung, die Leichen besorgt. weil die faken ja den Tod und dann brauchen die immer irgendeinen Leichnam und so. Und ich glaube, da realisiert er halt auch,
dass er
jetzt einer dieser Körper ist, die benutzt werden, um die Tode vorzutäuschen.
Deswegen die Panik.
Also habe ich das verstanden, weil da ist auch ein Priester dabei, oder nicht?
Ja, genau.
Oder irgend so ein Kirchentyp.
Halt. Ja, genau.
Ja, was ein bisschen verwirrend ist, ist dadurch, dass sie eine Szene rausgeschnitten haben, wo er nämlich seine Tochter besucht, die wir im ganzen Film nicht gesehen haben. Sehen wir ihn halt in der Schlusseinstellung mit diesem kleinen Kind am Strand, was wohl was das Enkelkind sein soll.
Ja.
Aber dadurch, dass es die Szene nicht gibt, ist es halt ein bisschen Interpretationsmöglichkeiten, was das jetzt sein soll und wer das Kind ist.
Ah, okay.
Das ist halt auch so ein Ding.
Mhm.
Aber gut, kann man auch rein interpretieren von wegen Afterlife und so, weißt du, er denkt an glückliche Familie und so, wer auch immer. Und ist halt Vater mit Kind und so. Das kann man ja auch vielseitig interpretieren.
Mhm.
Ja, aber interessant.
Aber allein wie der Film diese Themen verhandelt, ist ja schon mal cool.
Ja, und ich finde es eben auch cool, dass es nicht eindeutig endet, dass es nicht so eine eindeutige Auflösung gibt von dem Ding.
Ich hatte so ein bisschen Severance-Vibes, so, weißt du, dieses Institut und so und du weißt nicht so richtig so, was sie im Schilde führen und weißt du, alles so ein bisschen strukturiert und kalt und er wird da so reingeworfen.
Ja, und vor allem, dass immer auch gleich so gedroht wird, also so sehr, alles sehr durch die Blume, aber dass du halt schon merkst, so okay, also die Leute, die hier nicht mitmachen, die werden einfach entsorgt.
Ja, sehr, sehr bedrohlich, wie dann da auf der Party die ganzen Leute da kommen und die dann so auf das Bett, am Bett da fixieren und so.
Das ist auch ein krasser Moment, ne, wo man realisiert, ah fuck, das sind auch alles Seconds.
Ja, das ist krass.
Also es war irgendwie klar, ne, aber man kriegt da die Bestätigung. Also man konnte es sich denken, sag ich mal so.
War so ein bisschen Buddy Snatcher im Moment, ja.
Ja. Naja, ich habe mich halt bis dahin, habe ich mich die ganze Zeit gefragt, wie haben die das mit seinem Umfeld gemacht? Also wie kann der jetzt quasi da neu reingeboren werden? Und es gibt schon die kompletten Strukturen um ihn rum. Da muss er ja quasi jemanden ersetzt haben. Und das erfährt man.
Also die sind ja auch Seconds.
Naja, aber das weißt du ja nicht zu dem Zeitpunkt. Und zu dem Zeitpunkt weißt du eben auch nicht, dass er wahrscheinlich genau das schon jemanden ersetzt hat, weil dieses Leben, was er gerade lebt, hat jemand anders davor schon versucht und fand es schon scheiße. Ja, ne, aber das sind Sachen, die baust du halt. Also ich konnte das erst so peu à peu zusammenbauen. Hm. Und das finde ich eh immer geil, wenn ihr halt einen Film so die Informationen stückchenweise gibt und dann ergibt das irgendwie so ein ganzes.
Ja, das ist ein smartes Ding.
Ja, genau. Ja, cooler, cleverer Film.
Ich meine, ich kann es immer nicht ablegen, wenn ich so, ob jetzt hier die Dämonischen und so, wenn ich so diese alten Schwarz-Weiß-Thriller/Horror-Psycho-Filme sehe von damals, denke ich immer zwangsläufig an Twilight Zone. Ich denke immer, okay, es ist irgendwie eine überlange Twilight Zone-Folge. Aber der hat es dann schon geschafft, dass ich mich davon so ein bisschen gelöst habe nach der ersten halben Stunde. Dass ich denke, okay, das ist hier schon irgendwie ein bisschen deeper. Ja, und die Kamera hat das für mich nochmal einen halben Punkt nach oben gepusht tatsächlich, wo ich gesagt habe, Alter, okay, diese Einstellung und die Aufnahmen ist schon, überrascht mich jetzt nicht, die Nominierung.
Mhm.
Ja, das wusste ich zum Beispiel nicht, aber ist mir direkt aufgefallen. Mhm. Kamera habe ich gedacht, okay, krass. Also gerade für 1966.
Voll, ja.
Sehr, sehr mutig.
Ja, eben da auch schon in der Intro-Sequenz. Diese Nahen auf irgendwelche Augen so halb angeschnitten und so. Fand ich super.
Ja. Ja, dann haben wir Frank Campanella, können wir noch erwähnen in der Nebenrolle. Den haben wir ja später noch gesehen, irgendwie bei Pretty Woman, Overboard, Dick Tracy, Death Wish 2 und so. Der hat auch noch einiges an Filmen gedreht, die wir gesehen haben könnten in unserer Karriere. Und Rock Hudson hat das auf jeden Fall auch gut gemacht. Das ist ja schon ein ziemlicher A-Lister, den die herangezogen haben. Und für John Franken haben wir damals, war nicht so begeistert, weil der wollte so einen Kirk Douglas-Kaliber haben. Aber Rock Hudson hat ihn dann doch überzeugt und hat sich dann
fast
schon entschuldigt.
Das finde ich ja so lustig, weil das ist ja erst hinten raus dann zu so einem Kultklassiker geworden, weil der war damals
überhaupt nicht erfolgreich.
Ja,
keiner konnte mit dem Film was anfangen.
Ja, weil es kein Publikum gab für den Film. Ne? Das ist halt wirklich, wie wenn du jetzt irgendwie John Cena in ein Oscar-Drama packst, so die Leute, also da gibt's kein Publikum für, weil die Leute, die Rock Hudson sehen wollen, die gehen sonst in sehr viel kommerziellere Filme. Mhm. Und die Leute, die halt so einen Sci-Fi-Thriller sehen wollen, die wollen Rock Hudson nicht sehen, weil das deswegen.
Ja, deswegen meine ich auch so seiner Zeit voraus, ne? Also das war auch irgendwie, also ich finde, den Film sieht man an oder merkt man an, dass es halt jetzt kein Kassenschlager war damals. Mhm.
Ja.
Da würde mich nicht wundern, wenn irgendwann mal ein Remake kommt oder so.
Oh ja. Ja. Ja, wobei, also ich finde, gerade so eine Story gab es ja schon auch ähnlich immer wieder,
ja,
mal,
immer wieder,
ne?
Mal. Ja, ja, genau.
Okay, aber geil, dann also mochten wir den alle offensichtlich.
Wir mochten den offensichtlich alle, ja.
Da hat ja, der Azubin alle hohe Punktzahlen den anderen zu, ja, geschoben, ne?
Da hat der Azubin ein gutes Ding reingeworfen hier. Wollen wir die anderen Punkte nennen und unsere Punkte auflösen? Oder habt ihr noch was? Habt ihr noch irgendwas auf dem Herzen?
Danke, ja, Dennis.
Zu Seconds.
Richtig.
Ja, danke, Dennis. Diesmal ohne Ironie.
Peter könnte noch ein bisschen was loswerden, wie er das fand.
Ja?
Oder?
Peter hat nicht viel gesagt.
Ich sehe mich tatsächlich in euren Beschreibungen.
Okay.
Ne, also, ich muss jetzt nicht nochmal sagen, dass die Kameraarbeit geil war.
Mhm.
Ne, dass der Film wirklich irgendwo in gewisser Weise seiner Zeit voraus war. Dass Rock Hudson hier auch mal was anderes sein konnte, als er es bis dahin getan hat, in einer anderen Rolle. John Randolph fand ich auch klasse.
Mhm.
Vielleicht sogar tatsächlich noch besser als Rock Hudson. Der hat der Figur, finde ich, schon theatralische Tiefe gegeben.
Mhm.
Ich finde den klasse. Weil, wie gesagt, der hat für mich einen runden Spannungsbogen. Der gibt dir immer so viel, wie du gerade brauchst, um irgendwie, dass sein Interesse immer weiter steigt. Großartiges Ende, wie ich finde. Weil ich mag es, wenn Filme auf so einer pessimistischen Note enden.
Mhm.
Und letztlich da, vor allem durch die vielen anderen Seconds und vor allem auch durch dieses Corporate Thing mehr oder weniger, ne, weil da ja auch eine Kritik in der Richtung liegt, aber vor allem halt auch eine Kritik am Mann, also jetzt nicht am männlichen Mann, sondern an Personen, ne, von wegen, das Hinterfragen der Existenz, der eigenen Existenz, beziehungsweise der eigenen Zufriedenheit mit seinem Leben angeht. Thematisch sehr interessant, und dann halt vor allem in dieser Verpackung. Also ist für mich jetzt kein Meisterwerk, aber ich sehe da starke Qualitäten. Der hat mir sehr gut gefallen. Punkt.
Cool.
Sehr gut.
Ja, ich finde das ja eh auch geil, dass das Rock Hudsons Idee war, oder Idee. Er hat halt gesagt, ich kann Arthur nicht spielen, ich kann nur diesen Mr. Wilson spielen. Weil ursprünglich war der Plan, dass das ein Schauspieler ist und die den mit Maske entsprechend verändern.
Das war auf jeden Fall die bessere Variante.
Ey, und so, oh, jetzt geht das wieder los.
Aber war doch passend diesmal.
Ja. Und so haben wir hier zwei unterschiedliche Schauspieler und das ist halt so geil, wie Peter gerade gesagt hat, John Randolph gibt halt das Ding vor. Na, also wir lernen die Figur ja über ihn kennen und sehen halt diesen Verdrossenen und irgendwie, wie er sich halt im Hamsterrad nur vorwärts bewegt. Und dann bricht das halt so geil auf. Und dadurch hast du ja schon, also wirklich einen krassen Bruch in der Figur. Und wie er sich dann aber auch diesen Manorismen bedient, die halt Randolph vorgelegt hat, so finde ich schon auch echt geil. Also ist clever. Und mir ist gerade was eingefallen, weil der Film ja schon auch ein bisschen die Tonalitäten switcht. Am Anfang hat das ja so ein bisschen, du weißt ja nicht, was los ist, du hast schon gesagt, so Twilight Zone-Feeling irgendwie, hat ja schon auch dann so Thriller-Komponenten und dann spätestens in dieser Hippie-Nummer wird das ja super trippy.
Ja, total.
Weil plötzlich bist du da und das weiß gar nicht, was jetzt abgeht und es ist wie so rauschmäßig aufgezogen. Und jetzt habe ich mir gerade überlegt, vielleicht ist das, was ich jetzt so als Abflachen wahrgenommen habe, vielleicht einfach nochmal eine ganz andere Tonalität, die ich aber halt nicht in der Form verstanden habe, wie sie konzipiert war.
Ja, aber dennoch geht die Szene halt sehr lang.
Ich fand das geil.
Ja, ich fand die auch super, aber irgendwann habe ich auch gedacht so, ja, okay, passiert jetzt noch was in dem Film?
Was sagen die denn da die ganze Zeit, dass mir das nicht einfällt, Alter? Ich fand das so flashig. Alter.
Stomp the Grapes? Nee.
Irgendwie sowas, ja.
Squeeze?
Weiß ich nicht. Irgendwie sowas. Und das
ja,
schon Orwell-mäßig im Kopf haben.
So, ja. Ja, so, lass Punkte raushauen.
Machen wir. Stunde 46 geht der Spaß und die Punkte IMDb 7,6, Metascore 71, Letterboxd 4,1. Und jetzt lösen wir auf. Ich bin bei einer 8,5. Haben auf jeden Fall ein, zwei Leute getroffen.
Ja,
ich weiß nicht mehr, was habe ich denn getippt?
Ich habe es mir aufgeschrieben. Du hast 8 auf bei Guess getippt.
Immerhin. Ist okay.
Immerhin, richtige Region. So, Manu, wo bist du?
Ich bin bei einer ganz starken 8.
Starke 8?
Eine starke 8. Wie gesagt, ich habe schon zwischendurch hab ich gedacht, so ja, gut, ne, so ein, zwei Hängerchen. Aber insgesamt, ja, Top-Film. Bin aber auch, wie Peter meinte, so jetzt nicht das Meisterwerk oder so.
Ja, ich habe bei euch mal das Gefühl, dass Peter so bei den ganz alten Klassikern, dass er da mal ein bisschen versöhnlicher ist als du. Du findest da öfter mal auch den einen oder anderen ein bisschen langsam oder ein bisschen langweilig vom Pacing. Peter ist echt? Da öfter so? Mal ein bisschen, kam mir so vor, als wäre er da ein bisschen offener. Ja. Deswegen dachte ich, er 8 und du 7.
Ist mal interessant zu hören, also so von außen.
Würde ich sagen.
Ich kann das ja nicht so neutral wahrnehmen oder einschätzen. Mhm.
Also gibt natürlich auch Ausnahmen, aber ich meine jetzt die ganz alten Klassiker, nicht die 70s oder so, die feiert ihr beide, aber so Sachen aus den 50ern, 40ern, da habe ich das Gefühl, dass Peter mal da ein bisschen offener ist.
Okay, der ist auch älter.
Das wird Zeit. Der hat ihn noch miterlebt.
Der kennt die Zeiten noch.
Ja, Peter, wo bist du gelandet?
1908.
Was?
Ach, auch eine 8.
Ach, eine 8.
Was war das denn jetzt?
Oh, da will ich ja wieder einen halben Punkt nehmen.
Und Lee?
Ich bin ebenfalls bei einer sehr starken 8.
Yes, das kann doch nicht sein, ey.
Also dann schon mal die Einigungsklingel für euch drei.
Ja, Mann.
Dann bin ich hier noch am besten mit meinen 8,5. Das war tatsächlich die Kamera, die
ja, aber wie geil, ey, dass wir alle in der gleichen Region sind, oder? So super.
Da herrscht Einigung. Dann wird das ein knappes Rennen hier, weil wir haben uns ja auch alle in einer ähnlichen Region hier eingetaktet. Aber ich glaube, ich bin...
Es hätte mich auch gewundert, wenn wir stark divergieren würden.
Dass ja einer den komplett scheiße findet oder so. Ja.
Naja, das hatten wir neulich.
Das hätte mich auch
gewundert. Oh, Alter, Peter mit der Nullrunde, ey.
Ui.
Bei drei Leuten.
Respekt.
Ja, das ist krass.
Siehst du, wenn es nach Peter geht, hätten wir jeden Film einfach mal vorher raten müssen. Dann gewonnen.
Ja, also dafür, dass sich die ganze Zeit übers Punkteraten beschwert, macht er das ganz schön gut hier.
Das war reife Leistung.
So, zum Gucken.
Hat das Reis?
Ich habe das Gefühl, ich bin auf Schlusslicht.
Da
wenn du die Runde richtig. 0 hast und eben schon mal 0 hattest, ich glaube, dann bist du so ziemlich der Tagessieger, oder?
Nee, Peter hatte ja eben einen.
Lee vor, ja.
Ah, okay.
Ich bin jetzt immer noch bei einem. Lee hatte 0,5.
Wir sind gespannt auf die Endabrechnung.
Ja, aber Peter hat das schon richtig auf dem Zettel.
Ah, guck mal, ja.
Krass. Also ich bin schon manchmal überfordert mit Aufschreiben, das alles auf dem Schirm zu kriegen und du machst das mal einfach kurz im Kopf. Geil. So, wer mein Endstand, der sieht folgendermaßen aus. Guess hat 4 Miese.
Hätte schlimmer ausgehen können, ja, hier bei Feuerraten und so.
Gefolgt von Manu mit 2 Miesen.
Jawohl.
Und?
Ich als großer Fan des Punkteraten. Vergebens.
Gute Leistung.
Peter und ich haben einen Miesen.
Oh, wir haben einen Unentschieden.
Respekt.
Beide bei 1.
Nice.
Mit anderen Worten, Peter kommt in den Lostopf.
Bist du im Lostopf?
Echt?
Ja. Oh, geil. Wirst am Ende des Jahres aus unseren ganzen Gästen, die gewonnen haben, beziehungsweise gleichgezogen sind und einen Punkt haben, wirst du ausgelost. Für jeden Besuch ein Los und dann beschenken wir dich, wenn du gezogen wirst.
Mhm. Mit Geld.
Kriegst Kinogutscheine für dein Kino, wo du arbeitest.
Kinogutscheine?
Oh, ja, da wo du arbeitest, da kriegst du kommen hier ein paar Freigutscheine.
Nein, Blu-rays oder was du willst.
Darfst du aussuchen, was du willst. Ja.
Ach so, ja, ich dachte, ich habe das irgendwie immer so verstanden, dass ich mir dann einen Film wünschen kann. Also den ihr dann besprecht.
Kannst du auch mal.
Das ist ja keine Belohnung.
Ja, wieso besprecht die doch dann für mich?
Das ist ja keine Belohnung.
Das ist eine Belohnung, hörst wenn ihr für nicht? Mich persönlich einen Film besprecht.
Ja, das können wir dann auch.
Mit einer Dankesrede natürlich noch
natürlich.
Dazu.
Wenn du das lieber hättest anstatt Goodies, würden wir das natürlich auch machen. So ist nicht. Okay. Aber ja, da kommen wir dann Ende des Jahres dazu, wenn es dann um die Ziehung geht. Aber auf jeden Fall bist du erstmal herzlich willkommen im Lostopf.
Ja, amtlich.
Good job.
Voll. Sehr gut. Eigentlich alle, bis auf Guess heute.
Ja, mit 4 ein bisschen abgeschlagen auf jeden Fall. Läuft nicht so gut. Naja. Hat der Lee mal wieder gerissen hier. Sieg an dich und Sieg an Peter.
Ja.
Coole Scheiße.
Cool, cool.
Das waren die Filmfressen, Freunde. Und
ja.
Unbedingt den Jungs da auch folgen, wo es geht.
YouTube. Unbedingt. Oh, Spotify.
Supporten. iTunes. Ja. Die Jungs sind auch bei Patreon. Da darf man sich auch Filme wünschen. Insofern nicht immer in die Kommentare schreiben, macht mal dies und macht mal das. Sondern auch mal bezahlen und dann sagen, mach mal dies und mach mal das. Das ist die bessere Variante.
So nämlich. Ein paar Euro rüberschieben.
Richtig, seid mal nicht so geizig. Ja.
Ja. Uns gibt's auch auf Patreon und Steady.
Uns gibt's auch. Also die Filmfressen natürlich nur sponsern, wenn ihr kein Geld, also wenn ihr noch Geld habt.
Genau. Gebt uns Euros, gebt den Banausen dann Franken. Die stehen ja auch gut.
Ja.
Nehmen wir auch.
Die Schweizer, ja. Ist okay, ja. Und Goldbarren nehmen wir auch. Nein, wenn ihr natürlich nur Geld habt für einen Podcast, dann erstmal uns und dann die Filmfressen. Aber ansonsten, wenn ihr reich seid, so wie Mr. Pink, dann supportet einfach die ganze Landschaft.
Ja, gibt's ja auch.
Und der hat ja auch besondere Vorlieben, / Fetische.
Ja, ja, der hat besondere Fetische. Aber er scheint doch ein sehr reicher Lokführer zu sein, weil der hat Alessandro in diesem 30-Euro-Baller-Paket da diktierte ihm den ganzen Monat hier. Irgendwie eine Serienstaffel und ein Buch und keine Ahnung.
Alter, wie geil ist der Mr. Pink, sag doch, dass der alle supportet.
Der ist richtig krass, ja. Der supportet alle, muss man ihm lassen. Schönen Gruß dahin. Das ist der Luxus-Supporter, der supportet alle unsere Homies.
Das stimmt, ja.
Wie geil, was wir hier für ein Image von Lokführern verbreiten, Alter. Wir chillen die ganze Zeit, haben zu viel Kohle, supporten alle Podcasts, ey.
Das sind die Millionäre Deutschlands, ja.
Fahren im goldenen Bentley zur Arbeit, um dann einen Zug zu fahren.
Mr. Pink ist ja auch derjenige, der uns diesen riesen Karton mit 600 Filmen oder so geschickt hat, weil er irgendwie wegen Samples irgendwelche Filmsammlungen aufgekauft hat, weil da irgendwie ein paar Filme bei waren, die er irgendwie gebrochen hat und dann was billiger, die ganze Sammlung zu kaufen.
Ja, der hat ein Paket geschickt, wirklich.
Richtig Cash, der Typ. Mhm. Also, gute Partie
da. Da haben wir auch schon mal jemanden, der hat uns auch eine Kiste mit Filmen geschickt und eine Kiste mit Figuren auch noch.
Geil.
Haben wir jetzt in einem neuen Set untergebracht.
Sehr cool.
Wir haben ein neues Filmset, ein zweites. Seid mal sehr gespannt.
Sind wir.
Optisch noch einiges auf euch zu und hiermit auch schon mal die Einladung ausgesprochen. Also wir haben das ja immer gesagt, ne? Irgendwann treffen wir uns mal. Dieses Jahr durch ganz bescheuerte Umstände gibt irgendwie kann es nicht funktionieren. Aber Bewegtbild-Banausen auf jeden Fall. Also wir haben ein Set, da können wir locker, gemütlich, wir vier sitzen. Es ist im Bonn-Bad Godesberg, also eines Tages müsst ihr halt da hinkommen.
Ja, machen wir.
Wir fliegen euch irgendwie ein. Und dann nehmen wir mal ein paar richtig geile Videos auf. Und
so. Das machen wir, versprochen. Mensch. Dann wollen wir auch mal bei dem Quiz da, wollen wir uns auch mal messen.
Das können wir alles machen. Also wir können Quiz drehen.
An einem Tag.
Und wir an einem Tag halt, ne, natürlich.
Klar.
Ich will drehen, hier nicht mit reingezogen werden. Warum werde ich für ein Quiz angemeldet?
Weil du selber eins veranstaltest.
Wer ein Quiz machen möchte, kann das machen. Ansonsten treffen wir uns im neuen Set und dann besprechen wir ein Thema oder Filme. Oder wir machen es so wie im Podcast, jeder bringt einen Film mit. Wir besprechen irgendwas, worauf wir Bock haben und so. Und dann machen wir uns mal richtig schön ein, zwei Tage schön in Bonn und Köln.
Ja, geil.
Klingt mega.
Vielen Dank, das machen wir auf jeden
Fall. Haben wir auf jeden Fall Bock drauf, ja, definitiv. Wir wussten ja schon früh, dass das hier der Beginn einer langen und fruchtenden Freundschaft wird hier.
Das stimmt. Ihr habt ja quasi auch uns dazu gebracht, habe ich auch schon mal gesagt, ne, dass wir überhaupt, wir kamen erstmal gar nicht auf die Idee, überhaupt irgendwann mal Gäste einzuladen.
Ach so.
Mhm. Wir kennen ja keine Leute, wir haben ja keine Freunde. Und dann habt ihr irgendwann, oder Mann hat dann gesagt, von wegen, ja, können wir einen Podcast zusammen machen? Und so, oh, ja klar, können wir machen. Und dann sind wir erstmal so auf den Geschmack gekommen und haben das dann auch mal geil, so gemacht. Ach stimmt, man kann ja auch Leute einladen.
Mhm.
Hm. Könnte man ja machen. Nicht nur woanders hingehen, sondern auch einladen und so. Und dann ist da was entstanden, was ziemlich gut ist.
Ja, schon eine ganz coole Dynamik.
Cool.
Nice, Jungs. Ja, dann hast du noch irgendwas, Lee, irgendwas Organisatorisches?
Nee, riesen Dank in die Runde. Es war mir ein Fest.
Danke euch. Vielen Dank.
Ja, ich habe auch nichts weiter. Dann drücken wir die Outro und sagen Ciao, Pacabra.
Tschö.
Ciao, ciao. Tschüss.
Bewegt Bild Banausen.